ist nicht tot.
Einmal im Monat, da setzen Christoph Raffelt und ich uns zusammen, trinken jeder drei Flaschen Wein, haben drei die gleichen Flaschen Wein vor uns stehen, trinken daraus und erzählen uns was, und ihr seid herzlich eingeladen mitzutrinken, sei es live, denn wir streamen live, oder halt später, wenn ihr euch das ganze Zeit souverän anhört. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Heute trinken wir Tesch.
Ja. Das wird ja auch mal Zeit.
Ja, ich trinke das ja schon länger.
Ja, ich weiß. Ich trinke das ja auch immer wieder.
Aber ach so, ich dachte, du findest halt den nicht prinzipiell scheiße.
Was? Nein, ach überhaupt so nicht. Nee, gar nicht.
Ach, siehste?
Nee, hast du immer falsch verstanden.
Aber so richtig falsch verstanden, nach diesem einen Blogpost von dir, wo du den Löhrerberg als Löhrer-Zitronenberg bezeichnet und...
Ich finde, das ist immer noch ein wunderbares Blogpost.
Ist es auch. Also, aber das ist so ungefähr so, also das hat für mich so ein bisschen die Qualität wie dieses Blogposting, wo du dich über Veuve Clicquot, war das, glaube ich. Nee, Veuve Clicquot?
Ja, ich habe mich mal genau in
der despektierlich über Champagner geäußert.
Ja, das stimmt.
Das fand ich auf einem ähnlichen.
Ja. Auf einem ähnlichen, das war eine der kürzesten Weinbeschreibungen, glaube ich, bei mir im Blog. Ich kann die ja kurz zitieren, weil sie so kurz ist. Da hat mal jemand einen Kavalierstart hingelegt, die Reifen schön durchdrehen lassen und in den noch dampfenden, warmen, glitschigen Gummirest eine frisch aufgeschnittene Zitrone gerieben. Und ich habe ein Spontansodbrennen davongetragen.
Hast du echt?
Ja. Ich habe tatsächlich Sodbrennen bekommen, aber das kriege ich normalerweise jetzt nicht unbedingt von Wein. Alter, da hat er wahrscheinlich doch irgendwas anderes mit reingespielt. Aber das war Teschs Löhrerberg.
Löhrer-Zitronenberg, genau.
Genau, Spätlese 2.7. Ja. Das war, der hatte einfach damals eine wirklich krasse Zitrussäure. Aber Teschs Weine haben immer Säure, also es sind immer säurebetonte Weine. Mhm. Und das mag man oder man mag das nicht. Aber ich mag ja eigentlich säurebetonte Weine, also, und auch immer lieber. Also insofern, ich mag Teschweine sehr gerne.
Ja, ich fand das, ich weiß gar nicht, wie der mir aufgefallen ist. Ich glaube, dessen Slogan war ja, als der recht frisch war, das Leben ist zu kurz für nee, wie war das?
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein, ist ja, glaube ich, eher Goethe,
oder? Nee. Das war irgendwie irgendwas mit trockener Riesling. Das Leben ist zu schön für nicht trockenen Riesling. Oder weiß der Geier, irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das fand ich irgendwie so gut. Und dann, dass der so ein Probierpaket hat. Das fand ich auch super, dass du bei dem auf der Webseite einfach mal 6 verschiedene Flaschen in einem Paket bestellen kannst.
Ja.
Und das hatte ich mir dann
kommen lassen
und fand das alles gut.
Genau. Das ist ja auch schon ein, ja. Ich glaube, in Frankfurt hattest du das auch noch rumstehen.
Stimmt. Das ist
schon ein paar Jahre her.
Fast ein Jahrzehnt her, mein Gott. Ja. Naja. Ein halbes.
Ja, der hat das auch, diesen ganzen Farbcode hat er auch, glaube ich, ja, ein paar Jahre noch vorher entwickelt, so 2002 oder so.
Aha.
Das ist so die Ecke. Hat er auch einen Red Dot Design Award für bekommen oder seine Agentur, also ja, er mit seiner Agentur zusammen, was schon, also in der Designszene ja schon ein anerkannt guter Preis ist.
Na, wobei ich jetzt die Tage auf Twitter gelesen habe, beziehungsweise flog der Link auf Twitter an mir vorbei, wo auch ein Designer mal geschrieben hat, dass er für irgendeinen Award nominiert worden sei und wenn er an der Verleihung teilnehmen will, soll er Geld bezahlen. Von daher
wäre jetzt
auch mal die Frage, inwieweit der Red Dot Design Award ein Award ist oder irgendwas, was man sich so CMA-Gütesiegel, ne? So, oder irgendwie das Geld bezahlt, um mir dann einen Aufkleber drauf machen zu dürfen.
Das ist tatsächlich ganz häufig so. Also ich in meiner Zeit als Grafikdesigner habe ich auch an solchen auch wirklich anerkannten an Awards teilgenommen, wo ich auch Geld bezahlt habe, um sie einzureichen. Und in der Weinbranche, wenn du jetzt Weine einreichst, zum Beispiel bei Mundus Vini, das ist so ein Forum, wo Weine jährlich bewertet werden, mindestens zweimal jährlich, oder Berlin Wine Trophy.
Ach, das, oder, ja, das kenne ich.
Oder in London gibt es das auch. Es gibt es auch in Hongkong. Im Prinzip gibt es zig von diesen Wettbewerben. Du musst mal locker 100 Euro oder so für eine Flasche zahlen oder 50. Also es ist so
was ganz unterschiedlich. Scheiß?
Naja, die müssen halt auch diese ganze Geschichte irgendwie finanzieren. Also bei Mundus Vini weiß ich jetzt, dass die... sagen wir mal, die haben da 50 oder 60 Kritiker sitzen, die in Gruppen Weine verkosten.
Alles gut.
Okay. Und Die werden auch teilweise eben aus den USA und weiß ich nicht woher eingeflogen, ja, um wirklich eine internationale Bandbreite an Fachleuten dort zu haben, die diese Weine bewerten, und das kostet halt, ne?
Ja, aber letztendlich, das kann ich ja alles nachvollziehen, und man könnte ja noch sagen, okay, dann muss man sich daran beteiligen. Aber so hat es natürlich das Geschmäckle, dass da auch nur Weine verkostet werden von Leuten, die Geld dafür bezahlt haben, dass sie verkostet werden. Sprich, du kriegst objektives Ergebnis, sondern du kriegst ein objektives Ergebnis aus der Stichprobe derer, die bereit waren, Geld zu bezahlen.
Ja, das stimmt.
Und vor allen Dingen ist dann noch die Frage, wie kann ich eigentlich wissen, dass nicht mehr Geld zu bezahlen auch dazu führt, dass ich bessere Punkte kriege oder sowas, oder mehr Punkte kriege. Das finde ich ja auch so ein bisschen problematisch bei sowas.
Ist das auch. Also ich habe mir bei diesem Design Award damals, habe ich mir das auch schwer überlegt, ne, weil ich da halt schon in die Tasche greifen musste, ja, um meine Arbeiten da einzureichen, und das machst du irgendwie 5-6 Mal und hast irgendwie dann doch nichts gewonnen.
Genau.
Das ist dann schon recht teuer. Ja, ich glaube, jetzt im Weinbereich ist das jetzt nicht so extrem. Aber klar, das ist alles ein Geschäft, ne? Da verdienen natürlich Leute dran, und die Firmen verdienen, beziehungsweise die Weingüter verdienen natürlich auch wieder, und auch vor allen Dingen die Händler, wenn die Weine eben ausgezeichnet werden. Es sind auch teilweise die Händler, die Weine einreichen, ja. Gar nicht mal die Weingüter selber.
Ja.
Ist alles eine schwierige Kiste, auf jeden Fall.
Ja. Es ist mindestens ein Monat vergangen, und du warst doch mit Sicherheit wieder unterwegs. Ich bin ja nie unterwegs in Sachen Kulinarik, habe ich so das Gefühl. Aber das gehört ja dann eher in die Kombüse. Ich habe jetzt endlich mal meinen Sous-Vide-Garer in Betrieb genommen und bin davon sehr begeistert.
Ja, das habe ich irgendwie ja so ein bisschen auf Facebook verfolgt und kommentiert. Ich habe ja selber mit so einem Gerät noch nie gearbeitet, aber ich habe es, glaube ich, auch geschrieben, es ist mir auch zu weit entfernt. Also
von?
Es ist mir irgendwie unangenehm, glaube ich, Fleisch in Folie zu verpacken, sie in Flüssigkeit zu legen, damit es gar wird. Ja? Das ist irgendwie nicht meine Art zu arbeiten. Aha. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Und ich hatte das auch geschrieben. Ich habe wirklich schon auch tolles Fleisch aus dem Sous-Vide gegessen. Aber es ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten und meine Art mit Fleisch umzugehen. Deswegen würde ich mir so ein Ding nie in die Küche stellen. Hm. Also sag niemals nie, aber
dann muss die Hörerschaft halt zusammenlegen und dir sowas schenken. Dann hast du das.
Nee, Problem. Dann steht's halt da rum.
Dann hast du den Salat.
die können mir lieber eine Pfanne schenken. Ich glaube, ich habe zwei bei mir auf der Amazon Wishlist, eine höhere und eine flache Steakpfanne. Das wäre mir viel lieber. Ja.
Na, ich wollte demnächst mal Fisch damit probieren. Also ich habe ja Eier probiert, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Vor allen Dingen, also Onsen-Ei habe ich gemacht. Also einfach ganze Eier, also in Schale einfach in dieses Wasser legen. Also einfach bei ich glaube 63 Grad waren es, 63 Grad garen.
Ja.
Und je nachdem, wie lange du das machst, also ich habe es erst 50 oder 55 Minuten gemacht, dann war es insgesamt noch so ein bisschen glitschig. Und dann habe ich es mal eine Stunde 20, glaube ich, gemacht. Da war dann das Eiweiß immer noch glitschig. Also die Liebste hat es nicht essen wollen. Ich meinte, die kannst du alleine essen.
Glitschiges Eiweiß finde ich jetzt auch nicht so sexy.
Ja, aber das Eigelb war geil. Das hatte eine Konsistenz wie Nutella.
Okay, ja, das ist cool.
Also das war wirklich schon.
Aber das würde mir auch das vergällen, wenn das Weiße drumherum noch glitschig wäre.
Kannst du ja wegtrennen dann irgendwie. Also ich habe schon überlegt, dass ich einfach mal 10 Eier trenne, das Eiweiß wegschmeiße. Nein, genau, was machen die Amis? Machen sich doch immer Omelettes aus Eiweiß, die Deppen. Hm. Warum machen die das nochmal? Wegen Cholesterin, ne?
Ach so, ja.
Ja, die klar. Haben doch irgendwie so ein dann einfach nur das Eigelb in die Tüte. Vakuumieren und dann mal da rein, und dann mache ich ja Eigelb-Nutella.
Eigelb-Nutella? Das
vielleicht ein etwas komischer
Name. Das hört sich total eklig an.
Ja, stimmt.
Ja.
Mir hat dann im Vorfeld der Sendung hat mir noch jemand eine Flasche Tesch geschickt, die ich jetzt dummerweise in der Küche stehen habe, sodass ich gar nicht drauf gucken kann. Aber das scheint irgendwie so eine Sonderausgabe zu sein.
Ja, das macht er ab und zu. Also Martin Tesch ist ja, also ich schätze ihn vor allen Dingen auch wirklich besonders dafür, dass er ein extrem, wie soll man sagen, demokratischer Weinmacher ist oder ein Weinmacher fürs Volk, ja. Also ist ein sehr anerkannter Weinmacher, der ist auch international sehr anerkannt. Er bekommt auch sehr gute Bewertungen für seine Weine. Aber er hat seine Weine nie teuer gemacht. Mhm. Das heißt, er hat drei Preisstufen. Also der hat eben mit diesem Farbcode und so weiter, er hat ein sehr übersichtliches Programm. Der hat im Prinzip bei der seine, also er macht, glaube ich, zu 90% macht er Riesling, von denen wir zwei probieren. Davon sind 5 Lagenrieslinge. Einer, der heißt Unplugged, da können wir nachher noch was zu erzählen. Dann gibt es eben Deep Blue, das ist ein Blanc de Noir, also ein weißer Wein von Spätburgunderreben. Und dann hat er...
Den kenne ich noch gar nicht, fällt mir gerade auf.
Und dann hat er die Literqualitäten, von denen wir dann den Spätburgunder probieren.
Ja, der ist total geil.
Ja, die kostet irgendwie so...
Ein Fünfer.
Ich glaube beim Händler 6,50.
Also ich glaube, als ich das letzte Mal bei Tesch den Liter bestellt habe, hat der, glaube ich, wirklich einen glatten Fünfer gekostet pro Flasche.
Ja, das kann sein. Also ich habe jetzt nochmal ich hatte vergessen zu fragen, was sie eigentlich kosten, aber bei ihm auf der Seite hatte ich es jetzt nicht gesehen. Wenn ihr jetzt bei einem Händler guckst, wo er gelistet ist, dann kostet der Liter 6,50, der Unplugged kostet 8,95 und diese Lagenrieslinge 12,50. Mhm. Und 12,50 eben für eine sehr gute Riesling-Qualität. Ne? Das finde ich einfach super. Und er sagt halt, ich will eigentlich auch nicht mehr anbieten. Ich will eigentlich garantieren, dass die Kunden die Weine zu jeder Zeit im Jahr auch kaufen können. Also die Menge so hoch ist, dass alle die kaufen können. Und ich bin einfach niemand, der dann zusätzlich nochmal, weißt du, so eine super edel Ausgabe macht.
Irgendwie alte Reblaus. So.
Alte Reblaus im kleinen Holzfass, wo es dann eben nur 500 Flaschen von gibt oder so und die dann für 50 Euro verkauft werden. Ne? Da ist er einfach nicht der Typ so. Und was er aber schon manchmal macht, ist so Experimentalweine oder sowas. Ich habe bei mir im Blog mal über einen Wein von ihm geschrieben, 5 Miles Out, wo er einfach mal ausprobiert hat, wie sich Riesling verhält, wenn man ihn längere Zeit auf der Maische lässt, also dieses Orange-Wine-Ding. Ne? Normalerweise presst den Weißwein ja quasi direkt ab oder nach wenn er vielleicht ein paar Stunden auf der Maische stand, aber man kann ihn natürlich auch Tage auf der Maische lassen und dann kommen halt die Gerbstoffe, wie bei einem Rotwein im Prinzip ja Gerbstoffe und Phenole sozusagen aus den Traubenhäuten in den Wein. Mhm. Und das hat er gemacht und das hat er aber, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahrgänge gemacht und dann letztlich als Experiment. Und er hat halt festgestellt, dass es mit seiner Art und Weise, wie er Wein macht, nicht funktioniert, weil er seine Weine alle im Edelstahl ausbaut. Und diese Maischegärung bei dem Weißwein, sagte er, die führt eigentlich dazu, dass die Edelstahltanks zu heiß werden. Also wenn man es in größeren Mengen macht. In kleinen Gebinden geht es wohl, aber da er eben immer größere Mengen von Wein machen möchte und eben nicht nur 500 Liter, können die Edelstahltanks die Hitze, die bei dieser Gärung entsteht, nicht ableiten.
Aha.
So. Und deswegen hat er es wieder sein lassen. Aber es gibt auch andere Sachen, die er immer wieder macht. Ach so, und dann gibt's noch Weißes Rauschen. Das ist der Wein, den er für die Toten Hosen macht.
Ah, genau, der hat ja so ein Rock'n'Roll-Ding auch noch.
Ja, genau.
Worüber er dann, was ich auch sehr witzig fand, es gab, der ist mittlerweile verstorben, den legendären Musikchef von Radio 1, Peter Razun hieß er. Und ich war halt auf so einer Tesch-Verkostung auf dem Schiff, was total cool war. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, vor 2 Jahren.
In der letzten Sendung sogar, oder? Als wir Tesch angekündigt haben.
Kann sein. Und als ich da war, meine ich, hätten wir auch. Also war halt, Tesch hat halt so eine Jahrgangsverkostung gemacht, und zwar auf dem Schiff hier auf der Spree. Was ich irgendwie toll fand. Da bin ich dann hin und traf dann da Peter Razun. Und es stellt sich raus, dass die beiden irgendwie, also Martin Tesch und Peter, irgendwie Kumpels sind und sich irgendwie über den Rock'n'Roll kennengelernt haben oder so. Das ist für mich irgendwie eine ganz witzige Geschichte. Der hat doch, glaube ich, hat der nicht sogar irgendeine CD gemacht, der Tesch?
Der hat eine CD, also der hat das Projekt heißt Riesling People.
Genau.
Das erste war ein Buch, also im Prinzip ein Fotobuch. Wo er so ein bisschen dokumentiert hat, was er so an Veranstaltungen gemacht hat, unter anderem eben mit den Toten Hosen. Dann hat er mit Gibson Guitars, ist er quasi durch Deutschland getourt. Der versorgt irgendwie Rock am Ring und so Sachen. Ja. Ne? Und genau. Und das Zweite ist im Prinzip so eine CD mit Geschichten und Musik. Eben auch von ganz unterschiedlichen.
Hast du den Weißes Rauschen, hast du den schon mal probiert?
Den Weißes Rauschen habe ich noch nicht probiert, nee.
Was drüber gehört?
Ja.
Weil die Abgabe erfolgt ausschließlich im Sechserkarton, nachher schmeckt er mir nicht.
Nee, habe ich noch nichts von gehört, aber ich denke mal, dass er sich mehr oder weniger auch so ein bisschen also zumindest in seine Stilistik einreihen wird, und die ist halt, die werden wir ja gleich probieren.
Ja. Aber eigentlich wollte ich dir noch aus dem Kreuz leihen, wo du wieder warst.
Stimmt, also, sollen wir schon mal einen Wein einschenken dabei?
Och, ja, können wir machen, ne? Bevor im Chat die ersten Geiseln erschossen werden.
Genau. Wir fangen mal ganz untypisch, also für uns untypisch, mit dem Rotwein an.
Oh, mit dem Rotwein. 1 Liter Spätburgunder.
Ja.
Im praktischen Schraubverschluss. Oh, ich habe mal Wasser im Glas. Oder?
Ich glaube, da war ja auch einer der ersten, die das konsequent durchgezogen haben.
Atmo.
Ja.
So. Ist drin.
Jo. Ja, einer, ich glaube, wirklich, er gehörte mit zu den ersten, die konsequent alles auf Schrauber umgestellt haben. Mhm. Wo war ich? Ich war.
Du wolltest erzählen, wo du warst. Mhm. Ach so, wo du, ja, also, genau. Ja, also war im Sinne
ich
von.
Ich war. Ich war, ich bin einmal gut zum Essen eingeladen worden. Wir wollten eigentlich zu Kevin Fehling gehen, The Table, 3-Sterne-Restaurant hier in Hamburg. Mhm. Der hat im Sommer geöffnet, der war vorher in, Travemünde war er, genau, in Travemünde in einem Restaurant, in einem Hotel angegliederten Restaurant. Da hat er sich, glaube ich, schon 2 Sterne erkocht und ist dann hier nach Hamburg gekommen und hat ein eigenes Restaurant aufgemacht, was sozusagen auf dieser Ebene, also sozusagen auf der Ebene, dass man sich 3 Sterne erkochen will, schon ein sehr gewagtes Projekt ist, weil es gar nicht so einfach ist, damit zu überleben.
Wo, also mit einem 3-Sterne?
Auch nicht mit einem 2-Sterne. Es ist alles sehr.
Weil es zu teuer ist oder warum?
Ja, es ist sehr teuer, ne? Der ganze Unterhalt ist sehr teuer, ne? Es ist sehr, sehr kostenintensiv.
Stimmt, die Waren, du kannst ja nicht irgendwie beliebig auf dem Großmarkt einkaufen, sondern du musst da ja auch noch besondere Sachen haben immer.
Genau, du musst halt versuchen, die besten Waren zu kriegen, die es gibt. Du musst versuchen, eben sehr, sehr gutes Personal zu kriegen. Mhm. Du musst natürlich irgendwie dir einen vernünftigen Weinkeller anlegen und so weiter und so fort. Und das kostet einfach immens viel Geld, und deswegen sind eben viele der hochdekorierten Restaurants immer Teile eines Hotels oder einer Hotelgruppe, ne? Also ganz häufig. Und das war bei ihm halt vorher auch so. Und er hat es aber eben gewagt, so diesen Sprung zu machen, und hat sich das eben genau durchkalkuliert. Und es war aber von vornherein klar, dass der auf 3 Sterne kochen will, und die hat er auch direkt bekommen nach einem halben Jahr, jetzt hier in Hamburg. Und 2 Freunde von mir, die waren sozusagen kurz nach der Eröffnung da und dann nochmal im November. Und die wollten jetzt mit mir, damit ich da auch mal reinkomme, eigentlich im Ende Januar dann mit mir dahin. Dann hat sich aber herausgestellt, dass er im Prinzip seitdem er da angefangen hat, seine Menükarte eigentlich kaum umgestellt hat. Und das war den anderen beiden dann zu langweilig. Also das ist natürlich irgendwie hohes Niveau, aber es ist dann auch gut, das ist dann trotzdem irgendwie.
Wenn es, ne, zweimal kriegst, ist es halt auch lame. Ja,
ja, vor allen Dingen, wenn es dann dreimal kriegst, und es ist ja jetzt auch nicht günstig, ne? Ja. Dem Niveau da essen zu gehen. Und dann sind wir halt woanders hin. Und das war sehr schön. Wir sind ins Jellyfish. Das ist im Prinzip ein Fischrestaurant in Hamburg, an der Nähe der Sternschanze. Und ein relativ kleiner Laden, der, wenn du von außen reinguckst, der sieht so ein bisschen nach Ikea aus. Also das ist alles so helles Holz. Also Boden helles Holz, Tische helles Holz, Stühle helles Holz. Alles so sehr einfach. Mhm. Aber wenn du auf die Karte guckst, dann ist es durchaus ambitioniert, auch im Preis. Also ist jetzt nicht günstig. Und ich war da vorher noch nicht. Und aber eine Bekannte von mir arbeitet da als Sommelier. Deswegen habe ich mich sowieso schon gefreut. Und wir sind jetzt in den Genuss gekommen, sozusagen das erste Menü des Sous-Chefs zu essen, der jetzt zum Chef sozusagen aufgestiegen ist, weil der Küchenchef lieber bei RTL 2 kocht jetzt, und also Fernsehkoch wird und deswegen ist der Sous-Chef nachgerückt. Und während der bisherige eher so eine mediterrane Küche gemacht hat, ist der, der sozusagen jetzt das Menü zu verantworten hat, der kocht eher nordisch. Mhm. Und das war wirklich toll. Also es war echt super. Also ich fand es durch die Bank weg wirklich gut, obwohl wir im Vorfeld uns irgendwie manchmal überlegt, also so ein bisschen kritisch da drauf geguckt haben und uns gefragt haben, was er da denn da wohl machen wird. Irgendwie so, also Seeteufel irgendwie mit Grünkohl und Pinkel und Sandhorn und rote Beete zum Beispiel. Ne? Das ist ja sehr, eigentlich ist das ja eher ein Bauernessen, so Grünkohl mit Pinkel. Ne?
Ja.
Was ich auch sehr gerne esse, aber eben jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Sterneküche. Ne?
Ich meine, wenn's wirklich dann, naja, aber wie willst du es auf Sterneniveau hoch?
Ja, es war schon raffiniert gemacht, indem du halt das so ein bisschen auseinandernimmst und mit den einzelnen Komponenten irgendwie so ein bisschen rumspielst. Mhm. Ne?
Wenn das doch für so Spitzengastronomie so teuer ist zu überleben, warum machen die nicht so eine Mischkalkulation und sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie mein Sterne-Ding, aber direkt daneben oder auf der Rückseite des Gebäudes, da mache ich halt einen einfachen Laden,
ja, mit dem ich in Umsatz fahre. Das gibt's auch. Das gibt's auch häufiger. Ja, ja. Also das hast du selbst in diesen Hotels hast du das häufiger, dass es einmal das Sternerestaurant gibt und dann nochmal direkt daneben den Ableger. Aber das gibt's auch von diversen Köchen, die eben solche Sterneküchen machen, dass die noch ein Bistro oder so dazu aufmachen und eine einfachere Geschichte, wo sich dann, also so ein Schnelldreher sozusagen.
Ja. Pizzeria. Obwohl, also eine ordentliche
Pizzeria. Selbst das ist ja mittlerweile irgendwie, ich weiß nicht, warst du schon mal im Standard in Berlin?
Im Standard war ich noch nicht, nee. Ist das ein Pizzaladen?
Ja.
Und der kommt direkt mal auf meine F&B-Liste.
Ja. Standard. Geh mal hin.
Warst du da? Ist der gut?
Nee, ich war nicht da. Ich habe mir aber von verschiedenen sagen lassen, dass es sehr gut sein soll.
Ja. Aha, bin ich mal gespannt. Weißt du, wo der ist? In welchem Stadtteil?
Ich glaube Mitte.
Ja, wie alles. Mann, ey, alles ist in Mitte. Das geht mir vielleicht auf den Keks. Naja. Nee, in Köln gibt's doch auch, da ist doch jetzt auch, in Köln ist irgendwie die Pizza-Manie ausgebrochen, ne? Also dieses 465 oder wie es heißt?
Ja, genau. Wir haben jetzt sogar einen zweiten Laden, glaube ich, schon eröffnet.
Ach echt?
Ich weiß, es gibt auf jeden Fall.
Es gibt in der Südstadt gibt's noch einen, der heißt aber anders. Ich habe vergessen, wie er heißt und das ist auch nicht, der gehört auch nicht dazu. Also das ist aber auch so ein 465 Grad, wir machen neapolitanische Pizza-Bude.
Ja, das Schöne ist da halt, dass das jemand auch macht, der eben viel Weine-Ahnung hat und eine sehr schöne Weinkarte auch dazu hat. Das macht's, glaube ich, insgesamt auch so für die ganze.
Wir haben auch schönes Bier da stehen gehabt. Also
ja,
der Bierkühlschrank hatte auch gut. Und die Pizza war auch gut. Das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, aber das scheint irgendwie, scheint da das Konzept zu sein, die war halt in der Mitte viel zu flüssig, also viel zu feucht.
Okay.
Also, ne, so, die war halt nicht durchgehend knusprig, sodass du ein Stück hättest abschneiden. Also so Tortenstück rausschneiden und in die Hand nehmen können, sondern das war halt zur Mitte hin war das alles sehr, sehr flüssig und sehr, sehr feucht und
ja, aber ja, soll das so sein, ja?
Ich weiß es nicht. Also irgendwer sagte dann, ja, nee, das gehört so.
Echt?
Ja.
Okay.
Es, wirklich vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber ja.
Ich finde es jetzt komisch, aber wer weiß. Ich bin jetzt kein Pizza-Experte.
Also ich finde das auch komisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll, aber gut. Mhm. Ja, und was als nächstes, was hier jetzt gerade abgeht in Berlin, also das ist jetzt, glaube ich, the big thing für 2016, koreanisch.
Echt?
Bibimbap sprießt hier überall aus dem Boden. Okay. Ja, koreanisch ist irgendwie gerade.
Also auch richtig koreanisch, also so richtig höllenscharf, oder?
Weiß ich gar nicht, wenn du das haben willst. Ich kaufe das ja nie. Mhm. Also richtig höllenscharf habe ich es noch nicht probiert.
Okay. Also weil
also ich finde
Bibimbap koreanisch kochen ist halt das brennt hier halt die Mundhöhle aus, ne?
Aber ich finde halt Bibimbap auch eher langweilig, ist ein bisschen wie Sushi. Weißt du, ja, ist okay, aber so richtig geil ist es auch nicht.
Ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, also ist halt auch so ein Schüsselgericht.
Ja.
Schüsselgericht mit Reis. Und dann gibt's hier noch so einen Koreaner, der macht irgendwie was anderes, wie heißt das? Hot Gogi und Bulgogi. Es ist, glaube ich, so irgendwie so Fleischfetzen mit Soße. Fleisch mit Soße gibt es beim Koreaner. Naja. Aber keine Weinreise, das bin ich von dir ja gar nicht gewöhnt.
Nee, ich war jetzt insgesamt, war ich jetzt, was Weinreisen angeht, eigentlich nicht so viel unterwegs. Also ich müsste eigentlich unbedingt eine Podcast-Tour machen und schaff's nicht, ne? Aber Das ist das, was mir eigentlich am meisten im Magen liegt, dass ich irgendwie meinen eigenen Podcast nicht weitergeführt kriege.
Ja, ich kenne das. Ich habe das Problem ja im Moment. Fehlt. Ich habe das Problem ja im Moment auch.
Die Sache ist halt, es ist halt Hobby, ne? Und und andere Sachen sind gerade wichtiger. Ja. Das ist einfach so.
Also, ja, bei mir ist es nicht Hobby und andere Sachen sind gerade wichtiger. Ja. Blöd, ich jammere auf hohem Niveau. 485 Grad, sagt der Chat gerade, heißt der Laden, nicht 465. Ich wollte jetzt die Pizza nicht abkühlen lassen. Aber vielleicht ist bei 465 Grad das in der Mitte dann ein bisschen knuspriger. Kann ja gut sein. Und unsere Vergangenheit holt uns ein. Im Chat werden wir darauf hingewiesen, dass das Husarenquartier in Erftstadt auch einen Stern hat und ein Bistro dazu. Und da gäbe es schöne Currywurst. Aha.
Das Husarenquartier in Erftstadt hat einen Stern und da gibt es schöne Currywurst?
Ja.
Okay, nee, ein Bistro bist dazu. Du auch eingeladen zu unserem silbernen
Abitur? 25 Jahre Abi, ja, klar. Das, ich komme extra aus Dublin, komme ich geflogen.
Okay.
Also wir sind halt vorher, wir fahren halt nach Irland eine Woche und das Ding ist halt gebucht und dann kam jetzt gerade die Mail so, ja hier, 25 Jahre Abi ist genau an dem Tag, an dem ihr aus Irland zurückkommt. Und weil das ein Samstag ist, gibt's halt keine Möglichkeit, von Berlin aus dann nochmal nach Köln zu kommen auf die Schnelle. Also fliegt ja samstags kaum was. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dann fliege ich halt von Dublin nach Köln. Und da abends mit euch Bescheuerten zu saufen und sonntags haue ich dann wieder ab nach Berlin. So,
Nase ins Glas.
Kommen wir zu Martin Tesch. Ich muss mich gerade mal muten und die Nase hochziehen, damit ich überhaupt was rieche.
Oh Gott.
Naja, hört ja keiner diesen Lärm.
Stimmt.
Brille hoch. Bisschen brausig. Mhm. Was ist mit für ein Jahrgang? Es kommt mir ein bisschen jung vor, aber ist eigentlich nö. Ist jung. Nee, 2014. Nee, den Wild, der ist.
Ja,
ist auf dem Punkt jetzt eigentlich, ne?
Ja, ist halt der aktuelle Jahrgang, ja. Also der 15er ist noch nicht draußen. Sehr fruchtig, so ein bisschen hat man schon Süße in der Nase, ne?
Ja,
finde ich.
Dieses Ahoi-Brausige, ne? Das, der Zucker von der Ahoi-Brause, so ein bisschen.
Ja.
Und sonst so Klassiker, Johannisbärchen, ne?
Ja, eher so. Also ich finde schon, es ist eher erdbeerig.
Mist, ich habe meinen Spucknapf in der Küche gelassen. Naja. Mm. Dann wird das ein lustiger Abend. ist halt eher, der Chat nennt es dünn. Ich nenne es leicht. Ist auch der ist auch extrem hell, ne? Also sehr, sehr. Oh, leichte wobei Farbe.
Spätburgunder einfach.
Stimmt, ist immer hell.
Gerade wenn er nicht aus dem Holz ist, ist ja kein Holz, was vergorener Spätburgunder, sondern aus dem Edelstahl. Also wenn jetzt nicht noch so. Und er wird nicht allzu lange auf der Maische gelegen haben. Ja, es ist hell, aber es ist halt Spätburgunder.
Ja, aber ich finde den halt schön leicht. Ich weiß nicht, wie viel
genau.
Drehung hat
also es der. Ist,
12,5.
Das ist halt ein. Ja, 12,5. Und es ist halt ein Einstiegswein. Ne?
Ja. Schön saftig finde ich den auch. Also ich mag den total. Also ich habe den irgendwie im 12er Karton gekauft das letzte Mal, weil der halt auch so schnell weggeht. Den säufst du halt irgendwie wie Wasser. Und wenn du Besuch hast, säuft er den mit wie Wasser. Ist nur, finde ich, irgendwie nix für dieses Wetter, was wir gerade haben. Sondern das ist
ja
so
ein Ding,
das willst du trinken, wenn es warm ist. Das ist
eigentlich ein Sommerwein. Ja. Das ist ein Sommerrotwein.
Absolut.
Das stimmt schon. Für das Wetter, was wir jetzt haben, wäre irgendwas Gehaltvolleres schöner im Glas. Also wenn man es sich jetzt aussuchen könnte. Und
ein frisch geöffneter Chateau Neuf du Pape. Dann müssen wir dann überhaupt keinen Ton mehr rausbekommen.
Ja. Aber wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt bei wärmeren Temperaturen und wie du schon sagst, im Prinzip ist das so eine Rosé-Alternative. Ne?
Ja, es ist der bessere Rosé sogar. Also ich trinke ja wirklich gerne Rosé, aber ich glaube, ich...
Kommen wir auf den Rosé an. Ja,
ja, okay. Aber, hab ja da so viel Ahnung habe ich davon ja nicht, weil das letzte Mal, worüber ich ja seit Jahren weine, als wir 100 Rosés probiert haben oder wie viel du da aufgefahren hast, habe ich ja nichts gerochen.
Eben, leider.
Ja, im Chat schreibt einer, ich brauche eine Kiste für die nächste Grillparty und genau dafür ist der geil.
Ja, genau. Und du kannst ihn eben auch schön runterkühlen, ne? Also eben wie ein Rosé, also nicht so kalt natürlich wie ein Weißwein ausschenken, aber du also das ist halt kein Zimmer, also ich meine, Zimmertemperatur ist ja eh, haben wir ja schon häufiger drüber geredet, ist ja eh Quatsch, aber das ist halt kein Wein, den du jetzt wie einen normalen Rotwein eigentlich servierst. Das kann ruhig 3-4 Grad kühler sein, ne?
Ja, man kann den so insgesamt irgendwie ein bisschen respektloser behandeln, finde ich.
Ja, es ist einfach, es ist ein einfacher Wein. Es ist ein Tischwein, es ist ein Schoppenwein. Das ist ein Wein, den machst du auf, wenn du irgendwie abends eine Käsestulle oder eine Wurststulle isst und du möchtest ein Glas Wein dazu haben. Ne? Mhm. Das ist ein Wein, den ich mir zum Beispiel super vorstellen könnte, auch in solchen Back-in-Boxes, ja? Ja. Was irgendwie eine Schande ist, dass das in Deutschland also sich nicht durchsetzt. Ist ja gar nicht so, dass
guten Wein im Karton.
Ja klar, es gibt jede Menge guten Wein im Karton, nur wird er in Deutschland nicht verkauft. Ja.
Ach so, okay.
Also selbst Leute wie Wittmann oder wie Molitor an der Mosel oder so, die machen alle Back-in-Box, aber die verkaufen das ausschließlich nach Schweden, Norwegen.
Ach, das ist ja furchtbar.
Dänemark. Ja, weil die dort längst auf den Trichter gekommen sind, dass das geht. Also dass sich guter Wein und Back-in-Box
das schließt sich halt nicht aus, ja natürlich.
Eben, es ist, und es ist halt viel, viel umweltschonender. Und wenn du jetzt.
Stimmt, das kommt auch noch drauf. Und es ist halt auch praktisch, weil das Zeug hält sich ewig. Also der hält ja wochenlang da drin und den kannst du dann halt schön in die Küche stellen und immer mal entweder zum Kochen was oder zum Trinken oder wie auch immer was abzapfen und musst dir nicht eine Flasche aufmachen, weil das nervt ja auch. Also wie oft will ich gerne 1-2 Glas Wein trinken? Und weiß aber ganz genau, wenn ich die Flasche jetzt aufmache, ja, dann schütte ich die Hälfte mindestens weg, weil ja ich morgen keine Zeit habe oder keine Lust oder weiß der Geier was. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Wein weggeschüttet habe, weil ja ich eine Flasche aufmachen musste, obwohl ich nur ein Glas wollte.
Genau, und das Problem löst du damit und es setzt sich hier irgendwie nicht durch, weil anscheinend wir irgendwie so verbohrt sind, dass wir meinen, Wein müsste irgendwie aus der Flasche und dann am liebsten noch mit Korken, weil Schraube ist ja auch irgendwie assi. Und das in einem Land, wo das aber kaum Geld für Wein ausgibt. Ja. Das ist halt das Absurde dabei. Ja. Also Mischenspreis 2,80 die Flasche, aber sich zu fein sein, um Back-in-Box zu kaufen. Ne? Das ist schon echt schräg. Aber es ist halt so. Das lässt sich nicht durchsetzen hier. Das ist die kannst du anbieten und die versauern im Regal mehr oder weniger. Ja. Also die einzigen, die es einigermaßen schaffen, im Sommer ein bisschen Back-in-Box zu verkaufen, ist Jacques Weindepot. Aber die meisten anderen geben irgendwann wieder auf. Die verkaufen es einfach nicht.
Ja, und die bei Jacques, die sind leider nicht gut. Also da habe ich neulich mich nochmal so durchprobiert. Das hat keinen Spaß gemacht.
Okay.
Also das war eher schade. Ja.
Ja. Und das, ich finde, solche Weine, so wie die Literweine jetzt von Tesch, das sind so ideale Weine dafür auch. Ne?
Ja. Aber ich denke gerade, wenn die das doch produzieren, dann muss es doch irgendwie möglich sein, von denen was abzukaufen. Oder geht alles in den Export und man kommt nicht ran.
Genau, das geht alles in den Export. Und die bieten das hier halt gar nicht an, auch nicht irgendwelchen, falls es die gibt, Zwischenhändlern oder so. Die bieten das einfach gar nicht an. Aber eben auch, weil es eigentlich keiner haben will. Also ich meine, man könnte mal anfragen, ja, ob sie mal gerade irgendwie eine Kiste übrig haben, aber also eigentlich wird es halt nicht angeboten.
Ja, schade. Das wäre wirklich mal was, wo man auch mal, vielleicht klappt das ja auch mit der, wie heißt das, mit der Schwarmintelligenz, dass die Hörerschaft dieser Sendung, vielleicht habt ihr ja mal Tipps für gute Kartonweine. Weil das, ich finde halt keine.
Nee, ich habe letzten Sommer hatte der Stefan Paul mich eingeladen, also ne, gemeinsamer guter Bekannter, der letzten Sommer durch die Gegend gereist ist, nämlich und
für das Festivalkochbuch.
Genau, für das Festivalkochbuch von Festival zu Festival gereist ist.
Haben wir ihm gesagt, haben wir ihn gefragt, kommst du auf die Fusion? Sagt er, nee, das ist mir zu verdrogt.
Das ist gerade rausgekommen jetzt.
Ja, habe ich mir schon auf die Wunschliste geklickt, in der Hoffnung, dass es mir irgendjemand irgendwann mal...
Der hatte mich gefragt, ob ich ihm nicht irgendwie dafür so Back-in-Boxes besorgen könnte. Und ich bin schier verzweifelt, ja. Weil die beiden Anbieter, von denen ich schon welche besorgt hatte, die auch gute Qualitäten hatten, die waren irgendwie offline, ja. Die waren gerade dabei, irgendwie ihr Angebot zu überdenken. Und ansonsten habe ich, ich glaube, 2 habe ich zustande bekommen, ja. Irgendwie, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt auch ein Inhalt, der empfehlenswert ist. Mehr nicht, ja. Und ich habe echt lange gesucht. Hier in Deutschland. Echt lange gesucht. Also, ja, das ist schade. Ja. Ja, Ja. Also Spätburgunder ist sozusagen ist das süffige Nebenbeiprodukt bei Tesch, weil er also zusätzlich noch ein bisschen Weißburgunder hat, aber ansonsten eben komplett auf Riesling gestellt hat. Mhm. Der hat eigentlich heißt er Dr. Martin Tesch.
Oh.
Der hat seinen Doktor in Biologie gemacht und ist dann aber 96 ist er irgendwie zurück aufs Weingut, um da eben praktisch die Leitung zu übernehmen. Und der hat dann, das Weingut gibt es irgendwie seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Aber es war eben so ein typisches, klassisches Weingut mit viel auch Mischbesatz, also viele verschiedene Rebsorten, sehr viele verschiedene Weintypen und so weiter. Und er hat es halt komplett umgestellt. Ne? Er hat eben umgestellt, also das hatte zu 90% eben nur noch Riesling zu machen. Und
wenn man so umstellt, was macht man da? Reißt man da die alten Pflanzen raus und setzt neue rein?
Teilweise ja. Ja, ja. Also er hatte schon das Glück, dass sein Vater viele Riesling schon vorher gepflanzt hatte. Also die sind teilweise eben so alt wie Tesch selber, so 40, 45 Jahre alt. Mhm. Manche sogar noch älter. Aber ansonsten reißt du raus und setzt neu im Wesentlichen. Ne? Dann brauchst du ein paar Jahre.
Eben.
Ne, dann brauchst du ein paar Jahre, bis die ersten Trauben tragen. Und so richtig gut wird's dann mit der Qualität. Also die beste Qualität erreicht man eigentlich so, sagen die Winter, so ab 30 Jahren. Ne? Also wo man dann auch alte Reben draufstehen kann. Ja, die bleibt gut, nur der Ertrag wird geringer.
Aha.
Was aber natürlich für hochqualitative Weine jetzt gar nicht so schlimm ist, weil man ja den Ertrag eh verringert.
Ja.
Also so ein Riesling könnte ja auch, wenn er lässt, irgendwie, keine Ahnung, 100 oder 100, 150 Hektoliter machen. Und wenn du einen guten Riesling machen willst, dann willst du halt nur 40 haben. Ja? Mhm. Oder für jetzt so einen ganz einfachen Wein vielleicht 70 oder 80. Ne? So, und das regelst du halt. Und je älter die werden, desto weniger Ertrag werfen sie ab und desto weniger musst du auch eingreifen, weil das eh sich von selber regelt. Und die Beeren werden normalerweise kleiner und konzentrierter. Die wurzeln natürlich immer tiefer und tiefer und bringen irgendwie mehr in die Pflanze ein. Also was wir dann, obwohl es ja chemisch gesehen jetzt nicht so einfach zu erklären ist, aber was wir dann eben auch als Mineralik irgendwie bezeichnen. Ja?
Mhm.
Obwohl die ja jetzt selber keine wirkliche Gesteinsmineralik irgendwie mit transportieren, aber es aber irgendwas vom Boden bringen sie halt doch mit in die Pflanze rein. Ne? Und je tiefer das geht, umso interessanter wird es letztlich. Ne? Ja, und
der Chat weist hin darauf, dass die Krisenbox auch okay war zum Grillen. Das stimmt, die Krisenbox war gut.
Ja, die Krisenbox war auch gut.
Wobei
ja,
mir der Weißwein davon nicht geschmeckt hat. Also die hatten einen Monastrell, also einen Karton Monastrell, einen Karton Tempranillo und einen Weißen hatten sie auch, da weiß ich nicht mehr, was es war. Und der Weiße, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und einer von den beiden Roten, den fand ich auch nicht so gut. Ich weiß nur leider nicht mehr welchen.
Mhm.
Aber Krisenbox hatten wir letztes Jahr mit auf dem Festival. Der ist wirklich gut gegangen.
Ja. Ja. Und solche Weine, also jetzt auch einfache Weine, süffige Weine, gibt es halt auch extrem gut für kleines Geld in Spanien. Also muss man sagen, das ist so. Ja. Genau, also er hat irgendwie... Also das eigentliche Risiko, sozusagen das Ganze umzustellen, ist, dass du halt deine alten Kunden verlierst oder einen größeren Teil. Ne? Und tatsächlich hat er in den ersten Jahren locker 50% Einbußen gehabt. Ja? Also der ist irgendwie sehr, sehr straight gegangen, hat also wirklich das alte Konzept über den Haufen geworfen, hat gesagt, ich mache nur noch, keine Ahnung, 8 Weine. Ne? Mhm. Davon sind halt 6 Riesling. Und das geht ja entweder mit oder nicht, ne? Und mein Stil ist halt folgender: trocken, genau, trocken, also cool climate. Also ich bin hier im kühlen Klima und das zeigen die Weine auch, ne? Das gärt durch komplett, wenn es geht, und es hat eine entsprechende Säure, also kühlklimatische Säure.
Mhm.
Und ansonsten zeige ich euch halt sozusagen das, was die verschiedenen Lagen, die ich habe, können. Und das findest du halt auch in dieser Box. Ne? Jede Lager hat eine eigene Farbe. Also das war dann sozusagen der nächste Schritt, dem Ganzen eine Identität zu geben. Und da sagt er halt, wenn irgendjemand einen Teschriesling getrunken hat im Restaurant, so wie du jetzt beispielsweise, du kannst ja auch keine Namen merken. Du kannst dir vielleicht merken, okay, der war von Tesch.
Aber gerade so, ja, genau.
Ja, ob du jetzt Rotenberg beziehungsweise Kartäuser oder Remigiusberg oder Krone getrunken hast, weißt du nachher nicht mehr. Ne? Aber du weißt im Zweifelsfall, ob die Flasche grün, blau oder orange war.
Ja, stimmt. Das, ja, doch. Ja,
also das so hat es halt.
Beziehungsweise hast du irgendein Foto von, das irgendjemand von dem Abend gemacht hat, wo die Flasche dann farblich
dann hast du Glück, zu erkennen genau. ist. Hin, ja. Ja, dann hast du Glück, dann steht vielleicht auch der Name drauf. Aber letztlich kannst du dir natürlich eine prägnante Farbe viel besser merken als irgendwelche Weinbergslagen. Ne? Hm. Ja, und das war sozusagen die Idee bei der Gestaltung der Lagenweine dann nachher. Ne? Ja. Wo wir dann über
Riesling reden. Ah, doch, der Spätburgunder ist toll. Der ist echt toll. Da bestelle ich mir wieder einen Karton von für den Sommer.
Wo wir vom Riesling reden, gieße ich mir mal den Unplugged ein.
Sekunde. Unplugged. Ja. Da, Unplugged. Warte mal, muss ich hier ein bisschen. Wie kriege ich denn jetzt das Wasser aus dem Glas in das Glas, ohne den Tisch komplett voll zu sauen? Das ist alles anstrengend. So, hat geklappt. Ich habe meine Trinkflasche als Spucknapf jetzt umfunktioniert und musste das Wasser aus dieser Trinkflasche in ein Glas, das hier stand, tun. Es ist so schrecklich kompliziert. Ich sagte, der Alkohol macht das Leben nur komplizierter. Unplugged.
Genau, Unplugged ist also
auch sehr hell. Fast, weiß ist übertrieben, aber doch sehr, sehr hell. Also wie so ein billiger Pinot Grigio aus der Kneipe.
Zitronig halt.
Zitronenhell.
Ah. Und Unplugged ist so, also es kommt halt von MTV, ne? Also damals liefen diese Unplugged-Konzerte. So 2000 so, ne? Ende der 90er, 2000 rum war das irgendwie sehr populär und der hat halt
ja, als dann die als Fantastischen Vier in der Balver Höhle gespielt haben und sowas, ne?
Ja, genau. Und das war und er ist halt irgendwie in Kontakt sozusagen mit Musik und macht da viel und dachte, das ist eigentlich der richtige Name für so ein Markenwein, ja? Also keine Lage, sondern einfach Riesling unplugged und unplugged heißt halt ohne Verstärkung und ohne Verstärkung heißt für ihn halt sozusagen ohne zusätzliche Hilfsmittel.
Ja. Ja. Aber ohne Lage heißt Cuvée oder was ist das jetzt?
Ohne Lage heißt, dass der Riesling halt aus allen Lagen kommt, die er hat im Zweifelsfall. Ne?
Aber
jetzt eben nicht nur aus der Krone oder nicht nur vom Lörrer Berg. Ne?
Achso, der hat auch noch andere Lagen.
Ja, ja, okay. Genau. Der hat halt also das, was du in der Mischkiste hast, das die Weine mit den Farbcodes, das sind Lagen, die er in Langenlohnsheim hat und in Laubenheim.
Ja. So. Und darüber hinaus hat er noch andere Weinberge
glaube ich nicht. Der hat insgesamt hat er, glaube ich, 18 Hektar, knapp 18 Hektar Riesling und dann nochmal 17 Hektar, glaube ich, Riesling und nochmal 2 zusammen Burgunder. Und das, was er in den Unplugged tut, das kommt sozusagen aus den Lagen, aus denen er auch die Lagenweine macht.
Aber warum macht er das? Warum macht er einen billigen Wein, obwohl er daraus auch weiter Lagenweine machen
kann? So einfach ist es nicht. Sagen wir mal, du hast jetzt eine 4-Hektar-Lage, ne? Namens Kartäuser. Sagen wir mal Remigiusberg, weil wir das ja nachher noch trinken. So, auf diesen 4 Hektar, also diese 4 Hektar sind, die den Lagenbezeichnung Remigiusberg haben, die sind unter Umständen nicht in allen Parzellen gleich gut.
Okay.
Aber du hast ja, also zum einen hast du halt Bodenverwerfungen, ja. Also vielleicht hast du irgendwo mehr Sand oder anderswo mehr Lehm oder was auch immer, ne? Zum anderen hast du ja immer praktisch von Parzelle zu Parzelle auch unterschiedliches Mikroklima. Ja. Also die Lage kann ja plötzlich in ein Tal absinken, obwohl sie sonst irgendwie am Bergsang ist. Und dann geht sie in eine Kuhle und da hast du zum Beispiel mehr Feuchtigkeit und so, ne?
Das heißt, die Lage ist nicht das, was der Winzer sagt, was die Lage ist, sondern die Lage ist das, was das Katasteramt sagt, wie der Berg heißt.
Jein. Ja, in gewissem Maße schon. In einem gewissen Maße schon. Es ist halt immer die Frage, also eins noch dazu, Du kannst natürlich dann in diesem Remigiusberg noch alte Reben haben, die 40 Jahre alt sind, und dann welche, die du gerade erst vor 5 Jahren gepflanzt hast. Ne? Mhm. Und du kannst natürlich der Meinung sein, okay, die ich vor 5 Jahren gepflanzt habe, die sind noch nicht so qualitativ, noch nicht so gut, dass die jetzt in meinen Remigiusberg Wein gehen, sondern die kommen halt in den Unplugged. Mhm. Ja, im Prinzip wie Bordeaux Chateau, weißt du, Chateau Lafite. Die haben halt 100 Hektar und davon nutzen die 50 Hektar für den Lafite Rothschild und die anderen 50 Hektar, die wandern in den Zweit- und Drittwein, weil die einfach nicht die Qualität bieten für den besten Wein des Hauses. Ne? Mhm. Und so ein bisschen ist das bei solchen Sachen auch. Und dann hast du teilweise, bei Tesch bin ich jetzt überfragt, aber es kann sein natürlich, dass du noch irgendwelche anderen Lagen hast, ja, flachere Lagen vielleicht, die jetzt nicht so nicht die besten Qualitäten liefern und die kommen dann halt in die Gutsweine oder so. Mhm. Ne? Also ich denke mal, dass in dem Riesling 1 Liter, den er so hat, also so wie den Spätburgunder 1 Liter, dass da einfach auch aus einfachen Weinlagen dann eben Riesling drin ist. Ne? Aber zurück zu diesen Weinwerkslagen, ja, also es gibt ganz alte Weinbergslagen, also die seit 1000 Jahren sozusagen unter Reben stehen und auch den gleichen Namen tragen. Mhm. Und es gab immer wieder Reformen, die diese Weinbergslagen verändert haben, also Flurbereinigung, die teilweise Weinbergslagen sehr stark sogar verändert haben. Die haben den Namen einer kleinen Weinbergslage dann auf einen größeren Bereich ausgedehnt, ja, mhm, zum Beispiel. Ja. Und haben sozusagen die Qualität der Lage damit verwässert. Gerade in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, wo eben Weinbau sowieso in eine Krise gekommen ist, weil eben mehr Masse statt Klasse gemacht wurde und wo dann irgendwann am Ende auch dieser Glykolskandal kam in den 80ern, also wo wirklich der Weinbau echt einigermaßen am Ende war mit der Qualität, da ist sowas passiert, ja. Mhm. Also da hat man einen berühmten Weinbergsnamen auf eine größere Fläche ausgedehnt, weil man dachte, kurzfristig gedacht hat und sagte, okay, damit können wir mehr Geld machen, ne? So. Und da hat man dann teilweise versucht, jetzt als Qualitätswinzer zum Beispiel dagegen anzugehen und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt mal alte Gewannennamen raus, also Parzellennamen sozusagen, die es früher auch gab, ja, mhm, weil es kleiner parzelliert war. Und ich sage jetzt, weil der große Name, also der Name der Großlage keinen guten Ruf mehr hat, suche ich mir halt einen Parzellennamen raus, um aus diesem Wein wieder was Besonderes zu machen, ne? Weil das, was ich hier in der Flasche habe, ist eigentlich super Qualität, aber der Weinbergslagenname, der früher mal die Qualität garantiert hat, das macht er jetzt nicht mehr. Also, mhm, muss ich irgendwie einen Ausweg finden. Ja. Also das kann halt passieren, ne?
Ja. So, ich tunk mal meine Nase ins Glas.
Ja.
Bisschen buttrig. Ach, Mann, ey. Die Haselnüsse blühen schon und ich merk's.
Ah. Hm? Ja.
Eieiei. Das ist ja mal ein saurer kleiner Scheißer. Mhm. Super. Boah. Hm. Der ist aber wirklich knochentrocken.
Hm. Ja, der ist knochentrocken. Also der hat tatsächlich 2,5 Gramm Restzucker, aber er hat halt über 8 Gramm Säure und das merkst du halt, ne? Mhm. Das ist echt knackig.
Aber auch irre saftig dabei, ne?
Genau.
Also der macht Speichelfluss.
Ja, ui, genau. Der macht das, was andere irgendwie mit einem Zuckerschwänzchen sozusagen hinkriegen, mhm, noch zusätzlich, ja. Diese Saftigkeit, dass du irgendwie direkt Lust auf den nächsten Schluck hast, das schafft er auch ohne diesen Zucker. Ne? Mhm.
Ja. Ich finde das ziemlich super.
Mhm. Ja.
Und dazu so einen cremigen Käse, weißt du? Mhm. Warum habe ich keinen cremigen Käse? Warum stelle ich mir nicht immer auch Käse hier hin? Ja. Ach, apropos Käse. Wir hatten doch letzte Sendung, hatten wir doch gesagt, hier, eigentlich wäre es doch mal cool, wenn du mit in deiner unendlichen Weisheit ein Wein- und Käse-Pairing veranstalten könntest.
Wir.
Wir, ja, aber am Ende bin ich dann der, der da die Witze erzählt, die schlechten, und du bist der mit der Kompetenz.
Der Kompetenzkompetenz.
Der Kompetenzkompetenz. Da beißt die Kompetenzmaus jetzt ja auch keinen Faden ab. Und die Rückmeldungen waren allesamt positiv, und vor allen Dingen fand ich ganz gut, dass, also wir hatten ja gefragt, wie viel wärt ihr bereit dafür auszugeben, weil billig gibt's das nicht. Ja. Und wenn ich das jetzt recht erinnere, die meisten haben gesagt, ja, so 80 €, teilweise haben sie gesagt, bis 100 € würden wir dafür hinlegen. Mhm. Und das wäre schon mal cool. Also damit lässt sich doch bestimmt was stemmen, oder?
Genau, das hängt dann so ein bisschen davon ab, was wir für die Location zahlen.
Ja.
Aber abgesehen davon kann man da schon was Nettes machen. Das werden wir dann auch tun, würde ich sagen.
Ja, ne?
Einfach nur uns mal zusammensetzen und überlegen, wann wir das machen können.
Wann und wo, genau.
Ja.
Ja. Ja.
Bergkäse. Also das ist sozusagen Teschs, genau, Riesling Starter.
Bergkäsewürfel, schreibt der Chat. Gute Idee.
Hm. Also ich würde tatsächlich hierzu würde ich jetzt Ziegenfrischkäse bevorzugen, glaube ich.
Mm, Ziege ist gut. Mm. Ja, das so Brie de Meaux, ne? So
finde ich auch. Brie de Meaux geht auch, wobei ich mir dann vielleicht sogar den Wein so ein bisschen cremiger wünschen würde. Also ich finde jetzt diese markante Säure, dieses kräutrige, dieses ja Zitrus auch, dieses sehr eigentlich sehr kühle, klare,
ja,
würde mir jetzt besser gefallen zu einem wirklich auch frischen Ziegenkäse.
Stimmt, aber auch in dem Moment, wo du Ziegenkäse gesagt hast, habe ich auch Ziegenkäse-Geschmack im Mund gehabt. Da scheint was dran zu sein. Also irgendwas scheinst du richtig gemacht zu haben. Käsefondue. Wer hat das in den Chat geschrieben? Du bist gefeuert. Käsefondue.
Nee, viel zu viel Säure.
Was, Käsefondue?
Nee, der Wein für Käsefondue.
Ach so, ich dachte gerade, wie ist denn Säure in Käsefondue? Kirschwasser hat doch keine Säure. Apropos Kirschwasser, ich habe so ein Hörergeschenkepaket gekriegt.
Wieder, du kriegst immer Geschenke.
Es gibt einen Hörer, der ist Fabian. Fabian lebt in Korea und ist öfter mal in Deutschland für irgendwie Seminare oder so.
Schon wieder Korea.
Ich glaube, der arbeitet irgendwie für eine deutsche Firma in Korea oder irgendwie sowas.
Der macht jetzt hier irgendwelche Snackshops auf in Berlin.
Genau, der macht Korea.
Mit Bimbam.
Imbin macht der auf. Und der schleppt immer irgendwie Zeug aus Korea mit und schickt mir das dann. Manchmal ist es ein bisschen creepy, so Augendusche.
Hat er das schon gemacht,
der als hat ihr mir noch ein
Safe-O-Work gemacht habt?
Das kann gut sein. Der ist schon ewig dabei irgendwie und schickt halt immer mal wieder lustiges Zeug. Und dann hat mir irgendwann mal so ein Selfie-Stick geschickt. Ja, Augendusche. Und der hat mir jetzt so ein Paket, also neulich hat er mir mal ein Fläschchen Cold Brew geschickt. Das gibt's bei denen im Supermarkt.
Okay.
Was ich ja toll finde. Ne? Ich hatte gesagt so, ja, geil, Cold Brew braucht man doch. Und irgendwie kam jetzt ein Paket, und dieser unangekündigtes Paket in der Packstation. Weißt du, immer so, oh ja, gehe ich zu Fuß. So ein Riesenkasten, so ein 6er-Paket, ein 6er-Weinkarton. Ich so, scheiße, was ist das denn? Guckst du auf, Fabian, was hat er denn jetzt wieder geschickt? Darin noch mehr Cold Brew. Also ich habe jetzt irgendwie 1,5 Liter Cold Brew im Kühlschrank.
In Dosen? Also
nee, in Flaschen. Also so 1,5-Liter-Flaschen sind es. Das ist total super. Kannst du halt schön so White Russians draus mischen und sowas. Verrate ich hier zu viel? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, und der hat, weil der irgendwie da unten aus der Ecke kommt, hat er mir eine Flasche Korn geschickt. Was ich schon mal lustig finde, Korn von der Stählemühle.
Okay.
Habe ich auch gedacht, weil Stählemühle ist ja so der Brenner, bei dem ich eigentlich gerne das ganze Sortiment bestellen würde.
Ja,
das Problem ist halt, dass eine Flasche schon 380 €
verdienst.
Ja. Genau. Dass eine Flasche schon 380 € kostet oder irgendwie sowas. Das ist halt, ja. Und der hat mir eine Flasche Korn geschickt.
Ja.
Die habe ich aber noch nicht probiert. Ich bin gespannt. Okay. Also ich weiß noch nicht, was ich damit machen will. Will ich den pur trinken? Ja, ne? Oder mischen?
Ich habe ja auch eine Flasche Korn, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt, den Vollkorn. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ja, vom Bodensee. Vollkorn vom Bodensee.
Vollkorn. Nee, ist gesund. Nimmt mal ab von. Ja, gefällt
mir.
Ich habe auch länger nichts von Tesch getrunken, muss ich sagen. Doch, ich hatte, glaube ich, ein Rosé neulich mal gekauft.
Mhm.
Aber irgendwie auch länger nichts bestellt bei ihm, weil ich einfach irgendwie auch nicht nachkomme mit Weintrinken.
Ja, ja.
Ich habe zu viel Wein hier. Das ist nach wie vor mein schlimmstes Luxusproblem, ist, dass ich nicht weiß, wo ich meinen ganzen Wein ordentlich lagern kann.
Ja. Immer auf der Suche bleiben nach gebrauchten Weinkühlschränken bei Ja. Bei Kleinanzeigen oder
ja,
so.
Ja, ja, mache ich auch, weil das
Suchdingens eingeben da.
Ja, genau. Ja. Und dann muss ich den halt.
Da kannst du echt ab und zu, also wenn es jetzt nicht die schicken sein sollen, sondern einfach die mit dem weißen, mit einer weißen Tür.
Ja. Reicht ja auch.
So ältere Liebherr mit weißer Tür oder so, das reicht und ja. Wenn die jetzt nicht so schicki sind, dann sind die auch nicht so teuer meistens bei.
Letztens auf Twitter beschwert, dass Weinkühlschränke so teuer sind. Dann haben mir lauter Leute so Links geschickt, so, ah ja, geht doch hier, guck doch mal, der geht doch da, 180 Euro. Und dann so, ja, 12 Flaschen. Und ich dachte, 12 Flaschen Wein. Ja,
12 Flaschen und Energiebilanz irgendwie E oder sowas.
Scheiß auf die Energiebilanz. Ich rede hier nicht über 12 Flaschen, die ich gerne irgendwo lagern würde. Nee,
ist schon klar. Also,
wenn es darum geht.
Mir ist das klar.
12 Flaschen packe ich in meinen Kühlschrank und ein bisschen Käse an die Ecke. Das ist schon in Ordnung. Ja. Der Chat wünscht sich, dass wir noch ein bisschen was zu dem Wein erzählen. Was gibt's denn da zu erzählen?
Ja, erzähl mal.
Ich weiß nicht. Ich hab leider wieder die Nase, wie immer, ein bisschen dicht. Ich finde, der Nase hat relativ wenig. Also ein bisschen so das übliche Steinobst, das übliche unreife Steinobst. Ja, wie gesagt, ein bisschen Butter. Erdbeere, bist du mit Erdbeere einverstanden? Grüne Erdbeere?
Grüne Erdbeere, ja, das könnte ich nachvollziehen. Also den Wein gibt es sozusagen, also diesen Unplugged sozusagen als Markenwein. Damit ist er dann auch tatsächlich, würde ich sagen, bekannt geworden. Also mit, weil es einfach neu war damals, irgendwie 2002, überhaupt so in Deutschland zu versuchen, wirklich eine Marke zu etablieren, ja, weil wir eben sehr konservativ letztlich ja auch sind oder gewesen sind in dem ja mit unseren ganzen Lagennamen halt, ne? Mhm. Und dann irgendwie zu sagen, okay, das ist Riesling Unplugged, ja. Mhm. Und Unplugged steht eben für eine bestimmte Machart. Das war schon neu, ne? Ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her und 2002 fing das eigentlich so an, dass fing so der wirkliche Umbruch in Deutschland an, würde ich sagen, ne? Wo die Leute, wo diese neue Winzergeneration, so wie Martin Tesch eben auch, irgendwie ans Ruder gekommen ist, ne? Ganz, ganz viele derer, die jetzt wirklich bekannt sind und sehr, sehr gut sind und auch im Ausland anerkannt sind, die haben damals mehr oder weniger angefangen, ne?
Verkauft Tesch ins Ausland?
Der verkauft ins Ausland, ja. Ja, der war gerade, also auf Facebook habe ich es irgendwie ein bisschen nachvollzogen, war der gerade in Asien unterwegs. Der ist auch in New York unterwegs und also beziehungsweise eben insgesamt in den USA. Ja, ja, der verkauft auch ins Ausland. Ganz gut. Der hat einen nicht unwichtigen Fürsprecher schon seit langer Zeit, nämlich Stuart Pigott, den englischen Weinkritiker, der wirklich auch wichtig ist für den deutschen Riesling, weil er
sowieso der säuft auch den ganzen Tag sowieso nur Riesling, der Pigott, oder?
Ja, mehr oder weniger, genau.
Guter Mann, sehr sympathisch.
Rieslingnase ist und sozusagen eher sehr, sehr viel für also über und für den deutschen Riesling geschrieben hat und eben für die Leute, die ihn machen. Und Tesch ist halt einer derjenigen, die Pigott früh erkannt hat und eben auch ja gefördert hat einfach, ne, indem er viel über Tesch geschrieben hat und eben auch im Ausland, weil Pigott eben auch in England oder vor allen Dingen auch in den USA auch wahrgenommen wird, ne? Ja, insofern ist Tesch da auch unterwegs.
Apropos USA, ja. Gary Vaynerchuk produziert ja gelegentlich noch Videos.
Ah, okay.
Ist mir dann, als wir das letzte Mal hatten, ich weiß nicht, das letzte oder vorletzte Mal hatten wir auch kurz über Gary Vaynerchuk gesprochen. Wer es nicht mitgekriegt hat, Gary Vaynerchuk leitet einen Laden, die Wine Library, das ist ein Weinladen in Springfield, New Jersey, und hat 1000 Weinprobevideos gemacht. Er hat sich irgendwann gesagt, ich trinke sowieso jeden Tag Wein, muss sie probieren, kann ich mich auch bei Filmen lassen, und hat dann immer 3 Weine genommen, so wie wir auch am Ende. Und hat die probiert und dabei erzählt und das Ganze ist so ekelerregend respektlos gemacht, dass ich angefangen habe, über Wein zu schreiben. Also das ist ja tatsächlich Gary Vaynerchuks Verdienst gewesen, weil ich dachte, wenn man das darf, das kann ich auch. Und bei dem habe ich einfach auf der Webseite geguckt und der macht gelegentlich nochmal Videos.
Okay.
Mit seinem Vater zusammen zuletzt.
Echt?
Das ist sehr lustig, ja. Und der Vater ist halt auch so wir redet alle immer so komisches Zeug und trinkt doch lieber. Das ist ein ganz netter.
Ja, der Vater ist ja noch aus der Ukraine, glaube ich, ne, gekommen oder Weißrussland.
Das ist Belarus, genau, Weißrussland.
Belarus, Weißrussland, genau. Also der ist tatsächlich, das ist so ein bisschen, was irgendwie wohl noch selten, aber irgendwie schon auch noch möglich ist, tatsächlich in einer Generation reich zu werden in den USA.
Ich weiß nicht, ob die reich sind, aber immerhin wohlhabend, also denen geht's gut, sagen wir so.
Ja, denen geht's sehr gut, also aber vor allen Dingen eben auch mit diesen Weinvideos. Also der Vaynerchuk, Gary Vaynerchuk hat eines der ersten überhaupt Shop-Systeme, also Weinshop-Systeme etabliert online. Mhm. Er war einer der ersten, der Weine online verkauft hat. Da war er, glaube ich, 15 oder 16, als er das für seinen Vater installiert hat. Hat nicht besonders gut funktioniert, weil eben keiner daran gewöhnt war, irgendwie
online Wein zu kaufen.
Genau, online Wein zu kaufen. Mhm. Und er hat damals schon irgendwie versucht, so mehr oder weniger so 3D-Flaschenanimationen und so zu machen. Okay. Also da ist irgendwie jedes Mal die Bandbreite in die Knie gegangen, ja. Mit den 56K-Modems, die man halt damals hatte.
Damals bei Mu.com war doch auch so ein Klamottenversand, wo du 3D gucken konntest, was
auch mit
ISDN nicht wirklich funktioniert hat, ja.
Ja, genau. Ja, und dann hat er, dann lief halt dieser Laden, den sein Vater sich aufgebaut hat, und als das dann mit den Weinvideos anfing, und die Leute haben ihm ja vertraut, weil er ja teilweise die Weine auch wirklich zerrissen hat.
Ne? Aber so richtig.
Und er hat sie, also die waren alle Teil des Sortiments. Und die haben ihm eben einfach abgenommen, dass er gute Weine gut bewertet und schlechte Weine schlecht bewertet. Mhm. Also wirklich authentische Videos macht, und das ist so populär geworden, dass der Umsatz irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, ver-500-facht wurde oder so. Das ist extrem gewesen. Extrem.
Ja, und also hat er ja angefangen, Kohle damit zu verdienen, dass er so Seminare und Bücher zum Thema
Mache
ich virales Marketing geschrieben hat.
Ja.
Was natürlich auch super funktioniert hat bei ihm. Wobei ich mich dann immer ein bisschen schwer tue, nur weil es funktioniert. Also bei mir ist das ja auch so. Ich habe ja recht viele Follower auf Twitter, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht prominent bin. Mhm. Und dann gibt's immer mal wieder so Twitter-Seminare, irgendwie so ARD, tralala und sowas. Und da stehen dann so Leute vorne, die dann irgendwie so fragen, ja, wer ist denn von Ihnen auf Twitter? Wie viele Follower haben Sie denn? Und wenn ich dann sage, so 22.000 oder sowas, dann gucken die immer und sagen, ja, da musst du mal erzählen, wie du das gemacht hast. Und ich tue mich immer total schwer, da eine Didaktik zu entwickeln. Also zu sagen so, ja, der Trick war folgender. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da bin ich immer sehr fasziniert davon, dass irgendwie so Leute, ich meine, am Ende hat er nur 1000 Weinvideos gemacht. Woher weiß der, was der Trick war? Oder tut er nur so, als wüsste er das?
Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat nicht nur 1000 Weinvideos gemacht. Der hat schon... der erzählt schon auch in seinen Büchern, was sie so drumherum gemacht haben. Die haben sehr viel drumherum gemacht.
Stimmt,
auch.
Der hat viel auch so Zuschauerbindung gemacht mit diesen Schweißbändern, genau. Verschicken, wo du dann zum verpflichtet Beispiel. Warst. Genau, du hast für lau ein Schweißband gekriegt und der Deal war, du musst dann ein Foto von dir machen, wie du irgendwo bist. Ne?
Ja, zum Beispiel. Stimmt. Aber die haben auch bei guten Kunden, haben die zum Beispiel online nachgeschaut, was die so für Vorlieben haben, einfach bei Facebook oder so, ne, was sie machen und haben denen dann zum Beispiel, wenn die, keine Ahnung, für die Fans von den New York Jets waren, dann hat er denen zum Geburtstag, also sehr guten Kunden, zum Geburtstag irgendwie zwei Eintrittskarten geschenkt oder so. Ne?
Ah.
So Sachen. Also das ganz viele solche Sachen haben die gemacht. Also das geht schon über die Videos hinaus, eindeutig.
Und das ist halt clever und das funktioniert natürlich in den USA sehr gut, weil die USA nicht so wie wir, also wenn wir guten Umsatz haben, also ne, so in einem Jahr, in dem ich gut verdient habe, da versuche ich halt so viel wie möglich zu sparen. Davon für schlechte Zeiten. Mhm. Und die Amis leben eher auf Pump. Das heißt, wenn die Einkünfte haben, dann können die auch sofort wieder reinvestieren, ohne dass es ihnen wehtut.
Mhm.
Ich könnte mir echt vorstellen, dass das wirklich so ein kultureller Unterschied dann auch ist, der es uns sogar schwerer machen würde.
Ja. Ja.
Ja.
Also letztes Jahr war er in Hamburg bei einer Veranstaltung, die heißt Online Marketing Rockstars.
Mhm.
Und da hat er die Keynote gehalten zum Beispiel. Die habe ich mir tatsächlich mal komplett angeguckt. Und jetzt mal abgesehen davon, dass er wirkt, als er ja total auf Koks und die ganze Zeit rumhibbelt, war es schon ganz cool. Also ich meine, die wird er wahrscheinlich 15 Mal im Jahr halten. Aber ich fand es inhaltlich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, weil ich ja nun auch in einer größeren Weinfirma arbeite und ich absolut nachvollziehen kann, was er da erzählt. Absolut. Ich kann mich da jetzt nicht weiter drüber auslassen, aber ich kann es eins zu eins nachvollziehen, wo er sozusagen die Probleme auch sieht und auch in den Schwierigkeiten jetzt sozusagen, wo eh jeder online ist, überhaupt noch Gehör zu finden. Als er groß geworden ist mit den Sachen, ja. Da war das halt noch nicht so.
Da hatten wir noch keine Smartphones.
Da war das Rauschen halt noch nicht so hoch.
Ja, ne? Wir hatten noch keine Smartphones. Genau. Als ich über Gary Vaynerchuk gestolpert bin, hatte ich noch mein hier Sony Ericsson, keine Ahnung, wie es hieß, aber es hatte eine ziemlich gute Kamera schon. Mhm. Aber Smartphone war da noch nicht. Da kam dann gerade irgendwie mal das iPhone, das erste auf, aber das konntest du ja nicht benutzen.
Mhm. Ja. Das erste iPhone konntest du nicht benutzen?
Das hatte kein, da war kein 3G drin.
Ja, okay.
Also das, find ich, ist,
das waren wir ja auch noch nicht gewohnt.
Ja, aber ich hab mir echt, ich hab gedacht so, boah, das hätte ich gerne. Aber da ist ja unterwegs überhaupt kein Internet drin. Was soll ich denn damit machen, wenn ich unterwegs kein Internet habe? Ich meine, du hast ja heute, 10 Jahre später hast du ja noch nicht mal überall WLAN. Und damals war das ja noch schlimmer.
Ja. Ja. Stimmt. Ja.
Ja.
Zurück zum Unplugged. Also es ist ein im Prinzip eine Kabinettstufe. Also du hast Gutswein, ne? Das wären, denke ich mir jetzt mal so die Literweine bei Tesch. Dann hast du Kabinett jetzt, und dann hast du Lager, ne?
Das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil der große Siegfried Lenz Weiland sagte, man solle keine Kabinettweine mehr trinken.
Ja, das stimmt. Aber der.
Aber was weiß der schon, ne?
Was weiß der schon von Kabinettweinen?
Genau. Der trinkt ja keine.
Ja. Also sprich, sozusagen mit mittlere Qualität und wird relativ früh gelesen, also daher eben auch eben immer die knackige Säure, also schon reif, also physiologisch reif. Merkst du, da ist jetzt nichts Grünes drin oder so, nichts Unreifes im Wein, aber eben auch so, dass er nicht zu viel Alkohol bekommt und eben immer dieses knackig Frische hat und immer eben auf dieser, ich sag mal, auf dieser hellen Seite ist, ne? Und dann eben im Stahl vergoren, ne? Eben kein Holz, keine Mikrooxidation, sondern eben sozusagen abgeschlossen im Stahltank, und das gibt eben letztlich immer noch so eine zusätzliche Frische, während ja Weine, die im Holz lagern, dann auch im alten Holz, also jetzt wenn die keinen Holzton bekommen sollen, aber immer so ein bisschen cremiger werden, weil es ja doch immer einen Luftaustausch gibt, ne? Und im Stahltank hast du es halt nicht. Da ist halt dicht, ne? Wenn du den bis Spund voll schüttest, dann hast du halt nichts mehr, ne? Dann ist es quasi reduktiv ausgebaut. Ne? Und das haben wir halt hier, ne? Das wäre jetzt, was ich sozusagen zur Machart noch vom Wein sagen kann. Und ansonsten, ja, finde ich ihn eben sehr, sehr klar, sehr schlank, sehr, sehr frisch, sehr kräutrig letztlich. Also,
kräutrig?
Ja, ein bisschen Kräuter. Lass
mich doch nochmal gucken.
Also nicht sehr kräutrig. Also er hat Kräuter drin, aber er hatte eben vor allen Dingen wirklich helle, gelbe Zitrusnoten drin. Also nicht so orangene oder rote wie Grapefruit oder so oder Pomelos oder so, sondern wirklich Zitrus, ne? Ein bisschen Limette.
Ja.
Und vielleicht noch so ein Hauch. Also so ein Hauch.
Kräutrig? Also, da kommen wir nicht ins Geschäft. Aber vielleicht ist dir inzwischen eingefallen, welchen Hauch du meinst.
Ich meinte so ein Hauch exotische Noten.
So auch schon die Spannung erhöhen. Ein Hauch, hier so ein Hauch. Hier, sag mal schnell, wie hält man nochmal Idioten unter Spannung? Hier, komm, sag doch mal. Sag doch mal.
Ich weiß auch nicht. Sag du doch mal.
Ja, aber Kräuter.
Also ich kann das jetzt auch nicht spezifizieren, was es genau sein könnte.
Kräuter.
Er hat so eine kräutergrüne Note da drin. Also keine unreifgrüne, sondern eine kräutergrüne Note.
Grün, ja, aber.
Und jetzt auch nicht Trockenkräuter, sondern irgendwie so was, sowas Frisches da reingeschnitten.
Da finde ich aber eher Gemüsegrün. Also so Stangensellerie.
Ja, ist so Selleriegrün.
Ja.
Aber das Grüne sozusagen oben dran.
Ja, genau, das Grüne vom. Genau. Ja,
okay, da kommen wir ins Geschäft.
Okay. Einigen wir uns auf Selleriekraut und öffnen wir den Kartäuser. Ja. Es ist immer so tragisch, diese vielen offenen.
müssen irgendwann mal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, machen wir tatsächlich mal dieses Mixpaket und stellen mal die verschiedenen Lagen Weine gegeneinander. Das ist wirklich spannend.
Ja, sehr gerne.
Weil die Lagen, im Prinzip, es sind 5 Lagen und davon liegen 2 in seinem Heimatort, also in Langenlohnsheim, und 3 im Nachbarort. Ne? Das Anbaugebiet ist nahe. Mhm. Also so sozusagen von Bad Kreuznach bis zum Rhein, ne? So die Ecke ist das nahe, also wer noch nicht an dem Fluss war.
Es ist sehr nah.
Ist sehr nah. Und die haben im Prinzip die 5 Lagen in diesen 2 benachbarten Orten haben halt sehr unterschiedliche Böden, obwohl sie eben sehr, sehr nah beieinander liegen. Und es ist halt schön, wenn man wirklich mal von einem Winzer im Prinzip die gleiche Rebsorte, die gleiche Machart, also die Ausbauart mit so unterschiedlichen Böden irgendwie mal nebeneinander stellen kann. Hm. Kartäuserberg ist jetzt rotliegendes.
Rotliegendes?
Nennt sich das? Ja, rotliegendes nennt sich das an der Nahe und in Rheinhessen vor allen Dingen hat man relativ viel davon. Das ist ein verwitterter roter Sandstein.
Ja. Ist in der Nase wesentlich feiner. Also nicht so roh. Der Unplugged war ein bisschen roh in der Nase. Das hat der Kartäuser jetzt gar nicht, finde ich. Dafür hat er mehr Butter.
Ja, also der ist in der Nase, finde ich, auch viel sanfter.
Mhm. Sanft, also, das war das Wort, ne? Ja.
Wenn ich jetzt von der Farbe ausgehe, während der Unplugged ja eher so gelb-grün war,
ja,
finde ich, ist das eher so gelb-orange.
Ja, so. Ja. Zumindest ist die Farbe, die ich erwarte, wenn ich mir Riesling ins Glas schütte. Also der Unplugged hatte eher so eine Farbe wie, weiß ich nicht, so Vigno Verde.
Ich meine jetzt auch tatsächlich, nicht von dem, was du im Glas siehst, sondern
so, von dem,
was ich assoziiere vom Duft her.
Okay.
Ja, fand ich den Unplugged wirklich so gelb-grün.
Ja, also, der Unplugged war ein grüner Apfel und das hier ist ein gelber Apfel.
Ja.
Aber ein noch junger gelber Apfel, also nicht, dass der nicht so ein schrumpeliger, nicht so ein Bratapfel.
Nee. Ja.
Bisschen Stein.
Bisschen Stein. Also er riecht sozusagen wesentlich wärmer als der andere, ne? Also
ja.
Das, ich finde, also wenn der Unplugged wirklich so ein ganz typischer Cool Climate Riesling war, hat der hier viel mehr Wärme.
Mhm. Wie sieht's mit Umdrehungen aus? Der hat jetzt 13, hui. Das ist ordentlich. Mhm. Der Unplugged hatte 12. So, dann gucken wir mal.
Mhm. Ist insgesamt viel wärmer.
Mhm. Viel wärmer, der hat trotzdem eine Ecke, das gefällt
ruhiger,
mir sehr
weicher.
Gut.
Mhm.
Aber der hat eine Ecke. Also, merkst du das?
Ja, ja.
Also
ja,
vor allen Dingen so hinten im Abgang hat er so eine Ecke, das ist echt schön. Mhm. Was mir allerdings fehlt, so gesehen ist das wieder ein guter Wein für wenn du Gäste hast. Der ist nicht so saftig, der macht nicht so, also willst du nicht sofort, den willst du nicht ächzen und sofort noch ein Glas von trinken. Ist halt kein Zechwein. Der Unplugged ist eher auch so ein Zechwein ein bisschen.
Ja, ja, genau.
Und das ist der hier gar nicht.
Das hier ist schon mehr, ne?
Ja. Mhm. Dann stellst du auf den Tisch, da reicht dann eine Flasche für 4 Leute. Bei dem Unplugged wäre ich mir nicht sicher.
Mhm. Wobei, ich glaube, wenn du dich hier eingetrunken hast, dann reicht halt auch, reicht es auch nicht. Also der ist deutlich extraktreicher, mhm. Also der hat mehr Extrakt, mehr Gerbstoff sozusagen.
Na, die Erdbeere, die ist schon ein bisschen reifer geworden. Ich finde schon, dass der ein bisschen was von dem Unplugged hat. Also wenn du die grüne Erdbeere von dem Unplugged nimmst und die ein bisschen anreifen lässt, dann findest du die hier drin wieder. Oder habe ich dich jetzt auf die falsche Fährte gescheckt?
Okay, ich kann es jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist
ja, komm, du mit deinem Kräuter.
Ja, ja. Also er hat, was ich finde, was sagtest du ja auch schon, ist mehr Stein drin, also mehr Würze sozusagen, finde ich. Steinige Würze.
Steinwurz.
bisschen was von Tabak hat er, finde ich. Also so Hennen Virginia Tabak.
Bist du gerade in der Nase oder im Mund?
Nase eher. Aha.
Heller Virginia Tabak, um Gottes Willen. Nee, also Tabak, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Vergleichsgeruch in meiner,
ja, nee, muss ja auch
in meinem nicht. Speicher. Chat fragt, sind das Reinzuchthefen? Also spontan ja, ist glaube, er nicht.
Ich glaube, es sind Reinzuchthefen, ja.
Spontan vergoren ist er nicht. Also das, dazu ist er zu klar. Zumindest gemessen an dem, was ich bisher an spontan vergorenen getrunken habe.
Auch hin, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, Tesch arbeitet durchgängig mit Reinzuchthefen, ja. Hm.
Du hast recht, wenn man sich eingetrunken hat.
Wird er immer saftiger.
Mhm. Verdammt. Ach, was soll das nur enden? Aber wir haben ja noch. So, nächste Frage aus dem Chat. Was heißt Reinzuchthefen?
Mhm.
Also.
Ja, mach du mal.
Nee, bitte, du bist hier der Fachmann.
Ach so.
Also, okay. es gibt Hefen, die es gibt überall Hefen. Überall fliegen Hefen rum. Vor allen Dingen in Weinkellern und auf Weintrauben und sowas. Und wenn man das Zeug erntet und den Saft rauspresst und das ganze Zeug dann in den Bottich packt, dann fangen irgendwann die Hefen, die sowieso in der Luft unterwegs sind, an, diesen Wein zu vergären. Das ist ein spontan vergorener Wein. Jetzt kannst du aber auch hingehen, kannst sagen, ich möchte, dass mein Wein in eine bestimmte Richtung gärt. Was ich damit meine, musst du dann gleich erklären, weil ich es nicht weiß, dass mein Wein in eine bestimmte Richtung gärt. Und da nehme ich dann Hefen, Reinzuchthefen, also Hefen von nur einer einzigen Sorte und tue davon so viel in den Wein, dass die im Grunde die Hefen, die sowieso schon da sind, verdrängen und die Gärung übernehmen. War das soweit richtig?
Ja.
Yes! Manchmal, ne? So, und was steuere ich denn genau mit den Reinzuchthefen? Also was ist die Richtung, in die ich gehe, wenn ich bestimmte Reinzuchthefen nehme?
Also grundsätzlich kannst du mit Reinzuchthefen viel stabiler vergären, weil die sehr viel kontrollierter arbeiten.
Das heißt, ich kaufe eine bestimmte Hefesorte und genau. Weiß ganz genau, okay, wenn ich die jetzt bei so und so viel Öxle, also so und so viel Zuckergehalt meines Weines oder meiner Traube da reinschmeiße, dann kriege ich so und so viel Alkohol nach so und so viel Zeit.
Ja, oder genau.
Wie? Okay.
Genau. Das war schon eine große Errungenschaft, weil also Ende 19. Jahrhundert, also witzigerweise die ersten Arbeit mit Reinzucht hat der Herr Müller aus Thurgau gemacht, also nachdem die gleichnamige Rebsorte benannt ist. Mhm. Der hat sich intensiv mit Reinzuchthefen beschäftigt und die haben halt, also im Prinzip ist das eine Reinzuchthefe, so ursprüngliche Reinzuchthefen sind letztlich eben ganz saubere Hefen, die gezüchtet wurden. Ja, das ist ja jetzt nicht nur im Labor entstanden, sondern man hat halt irgendwelche Hefen, die sowieso vorkommen, selektioniert und gezüchtet. Ne? Aber eben rein heißt, dass man eben bestimmte Hefestämme rein gezüchtet hat und auch darauf geachtet hat, dass sie eben nicht erkrankt sind oder so. Ne? Mhm. So. Und da hat man erstmal sehr neutrale Hefen selektioniert und im Laufe der Zeit hat sich das insgesamt aufgefächert. Also die Hefeindustrie ist heutzutage in der Lage, eben extrem unterschiedliche Hefen zu produzieren.
Mhm.
Und die sind, die können eben für die unterschiedlichsten Sachen eingesetzt werden. Es gibt Hefen, die sind spezialisiert für Champagner zum Beispiel. Es gibt Hefen, die sind spezialisiert für Steinobstaromen. Es gibt Hefen, die sind spezialisiert für Sauvignon Blanc, wie er in Neuseeland gemacht wird. Also ein Sauvignon Blanc, der einerseits so grasig grün schmeckt, also wie so ein frisch geschnittenes Gras, und dann noch so typische Maracuja-Aromen dazu hat. Ja? Also du kannst im Prinzip heute in Deutschland einen Sauvignon Blanc machen, der schmeckt wie Neuseeland. Ja? Solche Sachen. Es gibt ich glaube, Hefen in dreistelliger Anzahl, wirklich für jede, für alles, was du machen möchtest.
Ja?
Und deswegen ist es insgesamt, finde ich, auch nicht zu Unrecht in Verruf geraten. Also zumindest wenn man sieht, was alles machbarer ist, also was manipuliert werden kann im Keller, also allein schon durch Hefen, ja. Während aber Leute, die, ich sag mal, die was auf sich halten und wirklich auch gute Weine erzeugen, aber sagen, ich will jetzt nicht, ich stehe nicht so auf diese spontane Gärung. Ich möchte schon relativ genau wissen, wie es vergärt, und ich möchte mich darauf verlassen können. Ja. Die nehmen halt wirklich so neutrale Hefen wie möglich, ja, die also eben kein zusätzliches Aroma hinterlassen, sondern einfach nur dafür da sind, dass der Most durchgärt. Ja. Mhm. Und und bei der Spontanvergärung ist es einfach in Kellern, die alt sind und die sowieso schon sehr, sehr viele Hefestämme, die fliegen ja die ganze Zeit durch die Gegend, also wo sich sehr viel Hefe angesiedelt hat im Keller, da kriegst du meistens auch, also wenn du ein bisschen Erfahrung hast, wirst du auch diese Weine durchgären können. Aber eben nicht immer, ne? Mhm. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich gehre an mit spontan, also mit den Hefen, die ich im Weinberg und im Keller habe, und wenn es nicht weiterläuft, dann schütte ich halt nochmal so eine Reinzuchthefe rein. Ja. Das ist so ein bisschen ein Glaubenskrieg geworden zwischen Verfechtern von Spontanvergärung und von solchen, die sagen, Reinzuchthefen sind jetzt auch nicht sind jetzt wirklich nicht schlimm, ja. Und also ich habe also ich würde mich weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Also ich bin tendenziell schon ein Fan von Spontangärung, weil ich denke, dass die Weine tendenziell schon auch noch eine gewisse Komplexität dazu gewinnen, vor allem im Laufe der Zeit. Auf der anderen Seite, als wir mit Anfang letzten Jahres mit Daniel Wagner zusammensaßen und seine Herkretsweine probiert haben, da hatte er am Anfang noch Reinzuchthefen, später hat er dann spontan vergoren. Im Zweifelsfall impft er aber sozusagen auch nach mit Reinzuchthefen. Letztlich hast du im Laufe der Zeit, finde ich, keinen wirklichen Unterschied feststellen können. Ne? Ja. Also ich habe es nicht geschmeckt, dass die 2,2er bis 2,6er oder 2,7er irgendwie Reinzuchthefen hatten. Ja? Also die waren kein Deut weniger komplex als die Weine, die danach kamen. Ja? Also schwierig.
Also ich finde halt spontan vergoren ganz schön, weil, wie du schon sagtest, es ist halt ein bisschen komplexer. Also vor allen Dingen, wenn du den aufmachst, wenn du den in der Nase hast, ist so ein spontan vergorener irgendwie viel aufregender, finde ich. Und um in einem Reinzuchthefewein das gleiche Maß an Aufregung zu entdecken, musst du schon eine sehr geschulte Nase haben, sag ich mal. Mhm. Also du musst halt viel mehr Weine schon probiert haben. Du musst viel erfahrener sein mit Weinen, um dieses Aufregende, was so ein Spontanvergorener wirklich spontan hat. Ich weiß, mein erster Spontanvergorener, das war dieses Peace Potter Goldtröpfchen. Wo ich sagte, Himmel, Arsch und Zwirn, das Ding riecht wie eine Hinterhof-Autowerkstatt.
Genau.
Und schmeckt dann aber komplett anders als das, was du da vorher gerochen hast. Und das ist, ich finde Spontanvergorene insofern wesentlich geiler irgendwie. Gleichzeitig ist dann halt auch, wenn es darum geht, dass ich erinnere mich dann immer an diesen einen, war das ein Cremant oder ein Sekt, Methode Jurcic hieß der. Das war der war halt so sauber, das war ein so unglaublich sauberer Schaumwein, das kriegst du halt auch nur mit Reinzuchthefen hin, und das ist dann auf seine Weise auch wieder sehr beeindruckend. Ist schwierig. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, spontan vergoren würde ich bevorzugen, weil es immer mal was anderes ist als das, was man standardmäßig bekommt, wenn man irgendwo Wein herbekommt.
Also weil, nochmal bitte.
Na, so ein Gastronom, der wird nur wenig spontan vergorenes auf seiner Karte haben, weil das die Leute viel zu sehr anstrengt.
Nee, es kommt auf die Gastronomie an.
Ja, also okay.
In der Breite, ja klar.
Aber die Gastronomie, die ich normalerweise aufsuche, also ich gehe jetzt nicht ständig bei Billy Wagner essen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, hier zu meinem Eck-Italiener oder weiß der Geier irgendwie was Mittelklassiges, und da bekommst du so spontan vergorene eigentlich nicht. Also weil das ist viel zu gefährlich, weil du stellst da eine Flasche irgendwie hin, die nach Pferdemist riecht oder sowas, da rennen dir die Leute.
Ja, aber das machen die meisten eben auch nicht mehr. Also du wirst auch viele spontan vergorene Weine tatsächlich gar nicht mehr unbedingt immer als spontan vergoren direkt wahrnehmen.
Ach echt?
Weil diese Hinterhof-Autowerkstatt-Aromatik, die hast du halt heute nur noch relativ selten. Mhm. Auch das war irgendwie so ein bisschen in gewissem Maße Trend, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist früher häufiger vorgekommen als heute. Und ich denke, Spontanvergärung ist, wenn du es sozusagen als Fackel trägst, ja, und damit Marketing machst, dann ist es auch Teil
dann ist der Gestank
einer Idee.
Dann ist ja. Aber der Gestank ist dann Masche. Im Zweifel.
Ja, aber das macht's dann auch nicht. Ja, gut. Aber der Gestank ist halt nicht mehr Masche. Also du hast schon noch einen eigenen Geruch dabei, je nachdem, welche Hefen du halt auch im Keller hast. Mhm. Aber ich würde sagen, diese Idee von Spontanvergärung, die ist halt Teil eines Ganzen. Ja, also ich sag mal, die Weine, die wir von Vinicultur im Dezember hatten, die werden alle spontan vergoren sein, ja. Also diese alles, was so in diese eher Naturwein, also Wörnatür-Richtung geht, wo du sowieso fast praktisch auf alles verzichten willst, ja. Das beinhaltet sozusagen auch eine Spontangärung und dazu gehört dann auch eine Gruppe von Leuten, die sowas gutieren und die auch sagen im Zweifelsfall, okay, wenn ich so komische Aromatik drin habe, dann macht mir das nichts. Also daran scheiden sich ja bei Naturwein auch die Geister. Also die Leute, die eben zur Raw gegangen sind in Berlin und im Zweifelsfall noch nicht viel davon probiert hatten, die haben da auf der einen Seite eben ganz sauber gemachte Weine probiert, wie sie es schon kannten, vielleicht ein bisschen mehr Ecken und Kanten, und auf der anderen Seite eben auch Weine, die eben ganz anders gerochen haben, ganz anders geschmeckt haben. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich auch.
Ja, es ist ist eine Idee von der Machart. Und bei Tesch ist es halt so, der macht sehr viel im Weinberg, also der bringt sehr gutes Lesegut rein in den Betrieb. Aber er ist ein Analytiker und er ist auch ein Wissenschaftler-Typ, ja. Und denke ich, und er sagt, also ich möchte schon einfach eine klare Kontrolle haben. Ne? Mhm. Da passiert nicht mehr viel im Keller. Also da wird nicht mehr großartig dran rumgearbeitet, aber ich will eben ich will eine Hefe haben, die funktioniert, und ich will eine Temperaturkontrolle haben, und deswegen geht alles bei mir auch eben in den Stahltank mit einer Temperaturkontrolle, und so möchte ich halt meine Weine machen. Mhm. Ne? Und dann kommen nachher halt eben dieser Typus von Wein eben auch da raus. Ne?
Frage aus dem Chat, wie viel Hefe wirft man da eigentlich rein?
Da bin ich zu wenig Winzer. Also okay. Da bin ich zu viel Theoretiker, das weiß ich nicht. Wie viel Gramm sozusagen Hefe jetzt pro 100 Liter oder so benötigt wird, das müsste ich nochmal nachfragen.
Der Kartäuser, der will auch ein bisschen offen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Das merke ich gerade. Also den willst du nicht frisch aufmachen und dann an die Gäste verteilen, sondern den kannst du ruhig eine Stunde vorher hinstellen oder so.
Ja, also es ist jetzt, also das kommt schon, das ist schon ein viel komplexerer Wein als der Unplugged, ne?
Ich finde, kann das sein, ich weiß nicht, wie lange du den Test schon beobachtest, aber kann das sein, dass der Kartäuser auch, dass der über die Jahre jetzt ein bisschen von seiner Säure verloren hat, oder sagen wir mal nicht von seiner Säure, sondern von seiner Sauerheit?
Also der Kartäuser ist in dem 2014er Jahr hat er tatsächlich einen Restzucker von 6 Gramm. Mhm. Das finde ich schon viel für Tesch.
Ja.
Ja. Also er hat wahrscheinlich jahrgangsbedingt einfach ein bisschen mehr Zucker, als ich so auch kenne eigentlich von Tesch. Ja. Also ich finde, es steht dem Wein ganz gut, weil es eigentlich ganz schön zu dieser etwas molligeren, also im Gegensatz zum Unplugged, molligeren Art passt, also zu dieser weicheren, wärmeren Art passt. Mhm. Da passt so ein bisschen mehr Restzucker schon ganz gut zu.
Ja, absolut. Ich hab den nur wirklich saurer in Erinnerung. Mhm. Ach doch, der wird schön, wenn er ein bisschen offen gestanden hat, wird der richtig schön. Dann kriegt er dieses, was ich immer so mag, diese komische Bitterkeit im Abgang. Mhm. Ich würde ja so gerne bei Martin Tesch bestellen, aber wo soll ich die Scheiße hinstellen? Ich muss öfter Gäste einladen, die mich leer saufen. Anders geht das nicht. Andererseits, die tollen Weine. Für Gäste? Du musst öfter herkommen. Sehr schön. Nee. Was gab's noch aus dem Chat? Da war wieder so ein schönes, warte mal gerade, da. Meine Frau sagt, dass der Kartäuser nach frischer Spanplatte riecht. Und nu? Fragt Schone, der User. Und nu? Ja, dann ist das halt so, mein Lieber. Wenn's nach frischer Spanplatte riecht, riecht's halt nach frischer Spanplatte. Die Frage ist ja nicht, ist das gut oder schlecht, dass du frische Spanplatte riechst, sondern die Frage ist, gefällt es dir, dass du frische Spanplatte riechst oder ja, gefällt es dir nicht? Und in dem Moment, wo es dir gefällt, hast du immerhin schon mal ein Kriterium, um den nächsten Wein auszuwählen. Also so mache ich das. Also wenn ich mir immer riecht nach frischer Spanplatte, aber finde ich total super, werde ich beim nächsten Mal darauf achten, dass der Wein nach frischer Spanplatte riecht. Weil finde ich ja super. Und wir sind hier ja halt nicht auf dem also in diesem professionellen Bereich, wie du das machst. Das heißt, dieses Vokabular, also dieses professionelle Weinvokabular, das muss man ja auch nicht wirklich benutzen als normaler Konsument. Ganz im Gegenteil, ich finde, es ist auch immer noch ein Qualitätsmerkmal für einen Weinhändler, wenn der mich trotzdem versteht. Mhm. Ne? Kurzgetragene Vanille, wenn ich sage kurzgetragene Vanillesocke. Habe ich irgendwann mal einen Rotwein bezeichnet. Mhm. Der riecht nach kurzgetragener Vanillesocke und dann noch ein bisschen mehr, die in der Ecke im Keller vergessen worden ist, wo es sowieso immer ein bisschen feucht ist oder irgendwie sowas. Ein Weinhändler, der das rafft, was ich damit will oder was ich damit meine, das ist halt mein Weinhändler. Ja. Also so sucht man sich den aus. Dieses ganze Tralala Mineralik und was weiß ich, was die ganzen Weinprofis für ein Vokabular benutzen, ja, damit kann jeder arbeiten. Mhm. Ja, da kann ich mich hinsetzen und kann irgendwie Listen auswendig lernen und kann mich dann als Weinhändler gerieren. Aber wenn du es schaffst, zu verstehen, was der Kunde meint, wenn er frische Spanplatte sagt, das ist super. Mhm. Mhm.
Ja.
Ja, der Kartäuser ist schön. Der ist vor allen Dingen nach all den Weinen, die ich so in der letzten Zeit getrunken habe, so angenehm geradlinig. Also der ist so, das ist halt ein Riesling. Und das ist, glaube ich, auch das, was Martin Tesch will. Ne?
Ja, genau.
Ich habe jetzt halt hier einen Riesling. Natürlich habe ich auch noch andere Rieslinge, aber die sind dann hier irgendwelche Ecken und Kanten, hier irgendwas Besonderes und so. Und dann zuletzt die Weißweinentdeckung dieses Jahrzehnts für mich, tatsächlich der Matassa. wenn du den dagegen stellst, das ist halt so weit voneinander entfernt, wie es nur irgendwie sein kann. Ne?
Deswegen können wir jeden Monat eine Sendung machen und die Weine sind immer ganz unterschiedlich.
Ja.
Ich habe ehrlich gesagt nochmal gerade nachgeguckt, während du geredet hast, weil ich hatte irgendwie noch was im Hinterkopf, was zu der ganzen Hefeproblematik bei Tesch, weil ich war nicht so ganz zufrieden mit meiner eigenen Antwort. Und in der Tat macht Tesch etwas wahrscheinlich einfach auch, weil er Biologe ist und es kann. Er züchtet seine Hefen selbst.
Geil.
Und er züchtet die Hefen im Prinzip. Ja. Nimmt er die Hefekulturen aus dem für ihn besten Wein sozusagen oder aus der besten Vergärung vom Jahr zuvor und züchtet die dann.
Ja.
Also im Prinzip züchtet er seine, ja, es ist eine Zuchthefe, die aber aus seinen eigenen Hefen stammt.
Ja.
Also es ist ein Mischding letztlich, ja.
Das ist aber cool, also Full Service, also integrierte Winzerei. Tu dir noch mal was von dem Spätburgunder ins Glas.
Mhm. Moment.
Da gibt es nämlich noch eine Meldung aus dem Chat.
Möp.
Und so wie ich das Ausrufezeichen, das Fragezeichen am Ende des Satzes lese, wer ist das? Titus Strom nennt er sich. Ein wenig verblüfft. Also ich unterstelle halt immer, falls ich da was Falsches unterstelle, liebe Hörerschaft, bitte verzeiht mir. Ich unterstelle immer, dass ihr euch unsicher fühlt in der Beschreibung der Weine. Also, dass ihr euch eigentlich ständig die Frage stellt, darf ich das sagen? Also darf ich das überhaupt riechen, was ich da rieche, oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? Was er schreibt ist, ich rieche jetzt etwas Käsiges im Spätburgunder. Und er hat recht.
Also der Spätburgunder ist jetzt deutlich anders als vor einer Stunde.
Ja.
Der war ja am Anfang, was du so mit brausig
ja, das ist weg.
Bezeichnet hast, völlig total weg. Komplett weg.
Ja.
Also er war so ein bisschen, er hatte so eine leicht kitschig, fruchtige, brausige Note.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ahoi-Poloi-Brause. Und jetzt, genau, und jetzt ist es wirklich, finde ich, noch viel deutlicher ein Spätburgunder.
Ja.
Es ist viel weniger Erdbeere und viel mehr Kirsche.
Ja.
Und es hat sogar ein bisschen sowas von Unterholz, was so ein mhm. Spätburgunder auch gerne hat. Nur leicht, aber und er ist erwachsener geworden.
Der ist,
von
einfach
vorhin mal, bis jetzt.
Ne? Der ist in dieser letzten Stunde ist der einfach mal 2 Euro teurer geworden. Und so. Es ist tatsächlich ein bisschen was Käsiges drin.
Was denn für ein Käse?
Oh. Warte mal, da muss ich mich mal wieder muten und mal ordentlich die Nase hochziehen, damit ich überhaupt noch was... Warte mal. Erzähl mal was, damit hier nicht so eine hässliche Stille ist.
Also ich überlege auch gerade, also ich kann das nachvollziehen. Und es ist vielleicht, aber es ist eher sowas wie so ein Hartkäse.
Es ist auf jeden Fall ein Hartkäse.
Pecorino oder sowas, ja?
Ja, nee. Nicht scharf.
Ah.
Das ist schon Kuh. Das ist Kuh? Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber eher sowas wie ein mittelalter Gouda. Also so ein sehr einfacher Käse halt. Oh, ich habe neulich auf dem Markt einen extra alten, nee, wie heißt das, extra alt? Diese extra belehren. Also einen sehr alten Gouda. Kriegst du ja relativ selten. Das war wieder ein Fest.
Das stimmt, das liebe ich ja auch. Ja. Also wenn dieser Käse auf der Zunge zergeht und diese ganzen Zuckerkristalle dann da...
Totale Hölle. Und was du dazu machen musst, dann nimmst du deinen Trüffelhobel, den du ja hoffentlich hast, und nimmst deinen Trüffelhobel und frischen Knoblauch. Und dann hobelst du den Knoblauch, als wär's ein Trüffel. Also wirklich richtig, richtig dünn.
Super, ich habe gar keinen Trüffelhobel.
Das ist doch... Kann irgendjemand bitte Christoph einen Trüffelhobel schenken? Vielen Dank. Der Witz ist, ich habe mir das Ding gekauft, da wusste ich noch nicht mal, was Trüffel sind. Dachte ich, ein Hobel, das ist nützlich. Kauf. Na jedenfalls, nimmst du halt so deinen brockigen, also deine Käsebröckchen, weil schneiden kannst du den Scheiß ja nicht mehr, wenn er so alt ist. Und hobelst dann wirklich ganz, ganz hauchdünn Knoblauch und legst dir einfach so ein Knoblauchblättchen auf dein Stückchen Käse, wenn du es isst. Das ist wirklich besonders. Muss ich echt mal sagen. Ja. Und ich bin, das Tolle daran ist, ich hätte das jetzt vielleicht nicht verraten sollen, es gelingt mir wirklich seit Jahren Menschen damit zu beeindrucken. Sehr alten Gouda mit gehobeltem Knoblauch.
Okay, das muss ich das mal ausprobieren.
Kennt niemand.
Das kenne ich gar nicht, nee.
Und woher ich das habe, das ist auch sehr, erinnerst du dich an einen Typen, mit dem wir zur Schule gegangen sind, das war der erste Öko meines Lebens und über den haben wir uns alle lustig gemacht. Christopher hieß der.
Ja, ja, klar.
Ja? Nee, Christoph. Hm. Christoph, und der wohnte in Metternich.
Moment mal.
Ich sag Christoph E. Punkt. Ich sag jetzt nicht, wer mit Nachnamen heißt, weil das
also okay.
Der Typ, der kam halt aus so einer Waldorf-Anthroposophen-Öko-Ecke. Der Garten war total verwildert. Das waren halt die Müsli-Familie. Das ist was ja. Heute eigentlich völlig normal, wenn nicht sogar erstrebenswert ist. Das waren damals halt die Outcasts irgendwie. Also über die haben sich alle so lustig gemacht, so ein bisschen.
Ja, ja.
Das sind das für Bekloppte. Und dessen Mutter, die hat immer alten Gouda mit Knoblauch gegessen. Und daher habe ich das. Und das ist seit, ja, wie lange ist das her? 30 Jahre. Seit 30 Jahren finde ich alten Gouda mit Knoblauch geil. Nur kriegst du halt selten alten Gouda.
Ja.
Also wirklich alten.
Das stimmt. Aber hier bei mir am Käsestand am Markt, da kriegt man das immer. Die haben irgendwie ja quasi alles.
Ja, auf dem Markt am Boxi hier in Berlin, da gibt's auch einen Käsestand, der hat den manchmal.
Ja.
So, ich bin angetütert.
Probier noch mal daran liegt,
dass meine Unplugged Trinkflasche auch
so verändert hat.
Halbes, den Unplugged können wir auch noch mal probieren.
Ja.
Hauptsache ein Grund zum Trinken. Also der Rote ist wirklich noch mal schön geworden.
Mhm.
Das ist echt. Das ist echt das Ding für den Sommer. Ja. Ich mal gucken, dieses Jahr mit aufs Festival nehmen. Ich werde ja wieder einen Kühlschrank. Ich werde dieses Jahr auf dem Festival wieder einen Kühlschrank haben. Hoffentlich wieder mit Gefrierfach. Habe ich das erzählt?
Ja, letztes Jahr, der Anpack.
Habe ich das letztes Jahr erzählt? Wir hatten halt, das war halt ganz cool. Ich habe so ein Wohnmobil gemietet, weil ich halt nicht zelten kann, weil ich da total Paranoia habe und so. Da habe halt so ein
Hattest du doch so ein Backup und irgendwie ein Zimmer gemietet, falls irgendwas total daneben geht oder nicht? Oder war das woanders?
Das war, das war auf dem Kongress.
Das war fürs Camp. Das war fürs Chaos Communication Camp.
Da habe ich im Nachbardorf ein Zimmer gemietet, falls irgendwas nicht klappt, genau. Das habe ich aber dann nicht gebraucht, weil wir hatten ja den alten Wohnwagen, wo der Kühlschrank kaputt war. Nee, das war ein anderes Festival, wo wir waren. Da hatte ich halt von so einem Wohnmobilverleih hier, von so einem teuren, also so ein großer Profiverleih, deren Geschäftsmodell ist es, neue Fahrzeuge zu kaufen zum Saisonbeginn, die eine Saison lang zu verleihen und dann zu verkaufen.
Ja.
Da scheint irgendwie ein gutes Geschäft mitzumachen zu sein.
Okay.
Mitzumachen zu sein? Da kann man anscheinend ein gutes Geschäft mitmachen.
Mitzumacher zu sein.
Mitzumacher zu sein. Ja, ist so gute Geschäfte. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Und ja. Dann hatten wir halt so ein Wohnmobil, irgendwie so, wie hieß das? Sky Traveler. War total geil. Also war wirklich total geil. Und das Ding hat halt einen gasbetriebenen Kühlschrank mit Gefrierfach. Und zwar 3 Sterne. Das Ding hat echt ein amtliches Gefrierfach. Und das war gasbetrieben, was dazu geführt hat, dass wir das komplette Festival über Eiswürfel hatten. Und irgendwann kam halt einer aus unserer Clique, also wir waren irgendwie mit, weiß ich nicht, 12 oder 15 Leuten da oder sowas, kam dann irgendwie ein paar Tage später erst nach und hat noch 3 Beutel Crushed Eis mitgebracht, das ich dann auch da irgendwie reingestopft habe. Und als wir dann abgebaut hatten und abgefahren sind, war noch 1 Beutel Crushed Eis übrig. Und dann dachte ich so, ja, das schmeißt du jetzt nicht weg, das ist ja auch total assi irgendwie. Hab geguckt, wer zeltet, also wessen Zelt, Wohnwagen-Ding, sieht so aus, als würden die hier noch mindestens einen Tag bleiben. Und man so 100 Meter entfernt saßen so ein paar Typen, bin ich da hingeschlappt, hatte so meinen Beutel Eis in der Hand. Sag einfach nur so, Tag, die gucken. Ich sag, braucht ihr vielleicht Eis? Der Typ sagt,
konnten es nicht glauben.
Die konnten es wirklich nicht glauben. Der sagt, ja. Alter! Wir sitzen den ganzen Tag schon hier und würden gerne Cocktails trinken und fragen uns die ganze Zeit, wo wir denn Eis herkriegen. Und jetzt kommst du. Willst okay, du einen Cocktail? Du Gott. Da habe ich ein paar Dresdner sehr glücklich gemacht.
Sehr schön.
Sehr schön. So, und wie komme ich jetzt darauf? Das ist immer so, wenn man trinkt, ne? Kommst vom Hölzken auf Stöpsken.
Ja. Sommerwein. Festival.
Sommerwein-Festival kartonweise genau. Bestellen, genau.
Kartonweise bestellen.
Ja.
Das war's.
Ja, das muss. Der Unplugged?
Also Unplugged auch. Ja. Gut, der ist jetzt natürlich irgendwie auch wärmer geworden.
Oh, weil das muss ja nicht schlecht sein.
Weil ich ja keinen Kühlschrank hier in dem Schreibtisch habe. Aber auch schön. Also ich finde, er ist insgesamt so ein bisschen runter geworden. Mhm. Wenn man so will, hat sich irgendwie stärker gefunden. Also ist irgendwie ein bisschen harmonischer geworden. Ist trotzdem irgendwie so ganz auf dieser Zitrusfrische Linie. Sehr saftig auch. Mhm. Gefällt mir.
Und ist wieder ein Argument, also genauso wie der Kartäuser, also bei Rotwein ist man es ja gewohnt, ist wieder ein Argument dafür, das Zeug vielleicht einfach in eine Karaffe zu schütten, bevor man es serviert.
Ja, kann einfach man fast immer machen. Ne?
Halbe Stunde vorher in eine Karaffe kippen und gut ist. Sieht auch besser aus auf dem Tisch.
Ja, kommt auf die Karaffe an, aber es gibt da ja auch sehr hässliche Exemplare.
Das stimmt, aber das kauft ja keiner.
Also,
ich habe noch nie.
Ich sag mal, junge Weine können bestimmt immer Luft gebrauchen.
Mhm.
Ja.
So.
Ja. Nächste Sendung.
Es gibt heute keinen Favoriten. Normalerweise sage ich ja immer, was mein Favorit ist. Und das sage ich heute nicht, weil die drei erfüllen halt einen völlig unterschiedlichen Zweck.
Ja, genau. Und das finde ich wiederum auch schön. Es ist irgendwie, da hast du einfach auch diese klare Dreiteilung, ja. Also gut, in dem Fall, das ist ja selten so, aber in dem Fall ist sozusagen, sind die Gutsweine, sind die Literqualität, ja, wo irgendwie ganz klar ist, wofür du sie brauchst, dann hast du eine mittlere Qualität eben mit dem Unplugged und du hast diesen Lagenwein, wo du dich sozusagen durch die 5 verschiedenen Ladungen probieren kannst und die einfach wirklich eine andere Tiefe, eine andere Länge, eine andere Komplexität haben und genau das auch zeigen, was so diese typische dreiteilige Qualitätspyramide ist. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt nochmal im Hinterkopf hat,
ja, Entschuldigung. Typische dreiteilige Qualitätspyramide?
Ja. Also wir hatten schon mal in anderen Sendungen kommt im Prinzip aus dem, mehr oder weniger aus dem Burgund. Also Burgund ist ja, wenn man so will, der Beginn der des ambitionierten Qualitätsweins. Ja? Mhm. Also dort gibt es den Bourgogne, also Bourgogne Blanc oder Bourgogne Rouge als Gutswein. Dann gibt es Ortswein, also wo dann eben schon eben ein Ortsname draufsteht, ja. Keine Ahnung, Mussigny oder sowas. Und dann gibt es eben den Cru sozusagen als Lagenwein. Also in dem Fall gibt es nochmal Premier und Grand Cru. Mhm. Aber im Prinzip ist es halt quasi dreiteilig, ne? Also Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Und das wird in Deutschland von vielen übernommen, unter anderem eben vom Verein, einer der Prädikatswinzer, also VDP, die eben sagen, auch da, wir haben Gutswein, wir haben Ortswein, wir haben Lagenwein und dann steht oben drüber sozusagen nochmal der Grand Cru, also das große Gewächs. Mhm. Und das übernehmen halt auch viele Winzer, mehr oder weniger, die außerhalb auch vom VDP stehen. Die sagen, das ist irgendwie nachvollziehbar, ich mache den Gutswein, ich mache den Ortswein und dann habe ich nochmal die Lagenweine oben drüber. Tesch war übrigens, also das Weingut war bis vorletztes Jahr auch im VDP an der Nahe und die sind ausgetreten, weil sie, weil Martin Tesch sagt, das passt irgendwie nicht zusammen, also die Philosophie vom VDP und meine eigene. Mhm.
Aber wie ist die Philosophie vom VDP, wenn die nicht mitmachen?
Ich glaube, sie ist ein bisschen elitärer als das, was Tesch gerne macht. Mhm. Die wollen, das ist schon so, dass sie sozusagen die besten Winzer eben aus den Regionen dabei haben wollen und
ist halt eine Marketingveranstaltung.
Es ist ein Marketing, klar, ist ein Marketingverbund, der sehr vielen Winzern auch hilft,
klar,
sich zu vermarkten. Manche Winzer begrenzter, also durch diese Qualität, vor allen Dingen durch diese Qualitätspyramide. Mhm. Ich war jetzt kürzlich bei einem sehr traditionellen Pfälzer Weingut namens Köhler Ruprecht, weltbekannt. Weltbekannt vor allen Dingen für Weine aus der Lage Kaltstatter Saumagen.
Köhler Ruprecht, sagt mir
Köhler Ruprecht. Köhler Ruprecht, nie gehört?
Nee.
Okay. Müssen wir mal machen. Die machen aus diesem Kaltstatter Saumagen machen die in den besten Jahren 6 verschiedene Weine. Mhm. Nach der Idee vom VDP kannst du aber, wenn du aus dieser Renommierlage ein großes Gewächs machst, ja, kannst du keinen anderen Wein mehr mit dieser Lage betiteln. Mhm. Also du kannst nicht gleichzeitig Kabinett, Spätlese und Auslese
aus einer Lage ziehen.
Ja. Aus einer Lage ziehen. Ja. Und bei Köhler Ruprecht lebt aber davon. Die machen Kabinett, die machen eine Spätlese, die machen eine Spätlese 1 Stern, 2 Stern und die machen eine Auslese 1 Stern, 2 Stern. Beziehungsweise R. Die heißen R und Doppel-R. Also ist ein bisschen, ist tatsächlich auch ein bisschen kompliziert. Aber in der Tat haben die dann irgendwie 6 oder 7 Weine aus diesem Kaltstädter Saumagen, weil die auch gar, im Prinzip, die haben noch 2 andere Lagen. Aber das ist einfach das, wovon die leben. Ja. Und die waren bis letztes Jahr im VDP und haben sich aber dann irgendwann entschlossen zu sagen, nee, das können wir nicht machen, weil wenn wir jetzt den Statuten irgendwann wirklich folgen müssen, dann können wir nur noch ein großes Gewächs Kaltstädter Saumagen machen und alles andere müssen wir irgendwie anders benennen.
Ja, ja.
Das hat sich aber irgendwie über Jahrzehnte oder länger eben etabliert und das ist unser Kapital. Ja. Mhm. Und ich glaube, bei Tesch war es nicht unbedingt so, obwohl er, bei ihm ist es glaube ich so, dass er jetzt nicht unbedingt sagen will, die eine Lage jetzt, sagen wir mal, Remigiusberg ist jetzt mein großes Gewächs, ja. Mhm. Und die anderen sind irgendwie weniger wert, sondern, und dann kommt halt noch dazu, dass ein großes Gewächs eigentlich auch einen bestimmten Preis haben sollte, ja, damit es eben diesen in gewissem Maße elitären Charakter erfüllt und da sagt er halt auch, nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich hab hier 5 sehr gute Lagen, die kosten im Prinzip alles das Gleiche, ja. Mhm. Und die kosten irgendwie die Hälfte von dem, was die günstigsten großen Gewächse kosten. Mhm. Aber trotzdem versuche ich eigentlich sozusagen an die Qualität ranzukommen, ja. Und eben große Rieslinge zu machen.
Ja. Kommen wir jetzt zur nächsten Sendung.
die nächste Sendung.
Hatten wir da schon einen Termin? Wir haben sogar schon einen Termin. Können wir sogar
ja,
schon
23. März.
Mittwoch, der 23. März, tatsächlich. Mittwoch, der 23. März, 20.30 Uhr gibt es wieder Live-Flaschen zum Thema
Neuseeland.
Ach.
Ja.
Haben wir
also die wir schon? Machen. Bitte?
Haben wir die schon? Nee, ich verliere auch den Überblick, weil du bestellst halt einfach irgendwie ständig Wein, der dann irgendwie völlig unangekündigt bei mir ankommt.
Das stimmt und gar nicht. Meistens kündige ich das vorher an.
Und irgendwie ist dann, also es kommt nie in die Packstation, sondern immer zu meinen Nachbarn, die mich für einen Alkoholiker halten. Ja? Und zwar zu Recht. Also es ist halt mittlerweile so, dass ich dann immer sage, also es sind halt immer dieselben Nachbarn anwesend. Und ich weiß halt mittlerweile, was die gerne trinken. Und ich versorge die dann halt immer irgendwie so, einen mitbringen und so. Ja. Neuseeland.
Ich war ja nun letztes Jahr in Neuseeland, habe ich ja schon ein bisschen von erzählt, aber gar nicht so viel. Und ich dachte, wir haben ja Ende März haben wir Ostern. Mhm. Wir machen ja eigentlich immer zu Ostern und zu Weihnachten machen wir quasi eine Sonderteuersendung. Teurere Weine zum Fest. Und es wird auch diesmal tatsächlich teuer. Die Kiste mit drei Weinen wird knapp über 70 Euro kosten.
Oh. Also ja. Das heißt, wir werden bezahlen müssen.
Aber mit einem 15%igen Preisvorteil.
Apropos bezahlen müssen, die Weine.
Also sie wäre sonst teurer.
Die Weine heute haben wir, glaube ich, wenn ich das, oder ich habe die Rechnung wieder übersehen, ich glaube, die hat Martin Tesch uns geschenkt.
Die hat Martin Tesch uns geschenkt.
Ja. Das heißt, glaubt uns bitte kein Wort, wenn wir sagen, dass das gut schmeckt.
Ja.
Schmeckt aber gut.
Soweit ich das weiß, werden uns die neuseeländischen Weine auch geschenkt.
Naja.
Und also Neuseeland ist ein Hochpreisweinland. Ja, das muss man. Die haben sich einfach so von vornherein aufgestellt. Ich meine, die exportieren die erst seit den 90er Jahren, ja. Haben eben sozusagen sind oben eingestiegen, also im höheren Preissegment, so irgendwie. Also der erste weltbekannte Wein, Cloudy Bay, der ist so bei quasi heutzutage so bei um die 20 Euro eingestiegen.
Ja.
So. Und die haben versucht, und ich finde, das ist auch richtig so. Allerdings tun sie sich natürlich in Deutschland als Billigweinland schwer damit, dieses Niveau zu halten. Also im Prinzip verkaufen die, wenn ich es richtig habe, so im Durchschnitt für 8 Euro die Flasche. Und wie ja schon mehrfach erwähnt, bei uns wird für 2,80 Euro im Durchschnitt gekauft. Also haben die natürlich ein Problem.
Ja.
Und ich dachte, wir können entweder durchschnittliche neuseeländische Weine probieren, was dann so ein typischer Marlborough Sauvignon ist und ein typischer Pinot Noir oder so. Oder wir machen mal irgendwie, wir lassen es ein bisschen krachen und
ja,
einfach mal drei sehr geile Weine aus Neuseeland. Es wird ein Schaumwein sein, ein Chardonnay und ein Syrah. Und das finde ich mit das Spannendste, was ich halt auf meiner Reise irgendwie erlebt habe,
mitbekommen
habe. Und ich dachte, das machen wir einfach mal. Und es sind wirklich drei wunderbare Weine und ich weiß, das ist viel Geld, aber im Zweifelsfall einfach vertrauen und machen.
Jetzt überlege ich, ob ich Gäste einlade, aber es ist halt auch kacke, dann sitzen die hier und machen Lärm, ne? Und saufen mir den teuren Wein weg. Nee, das lassen wir mal. Ja.
Du kannst die ja danach einladen oder für den
Tag. Genau, für die Reste.
Die Weine halten sich ja.
Ja, aber wenn die so super sind, dann will ich die gerne selber alle trinken. Na, die Gäste kriegen dann irgendwie irgendwas.
Am nächsten Aldi. Tag ist grünen Donnerstag.
Also dann kriege ich irgendwas bei Aldi. Ich habe immer noch diesen Karton Aldi-Wein hier stehen, weil wir mal dachten,
tolle, ich auch, coole Aktion. Ich habe auch noch die Flaschen da stehen, aber die sind wahrscheinlich schon um.
Ich weiß es gar nicht, stimmt, nicht mal alle aufmachen und im Zweifelsfall was zum Kochen benutzen oder sowas.
Ja, es gibt jedenfalls zwei Leute, die sehr viel dafür tun, Neuseeland auch Weine ein bisschen populärer zu machen. Das heißt ja, glaube ich, eine Zeit lang, also zwei Deutsche, die eine Zeit lang in Neuseeland gewohnt haben, die Weine da entdeckt haben und jetzt seit einiger Zeit, also 2 Jahren oder so, eben diese Weine auch in Deutschland anbieten. Und das kommt jetzt Ende der Woche, dass ich das bei mir ins Blog stelle und dir Bescheid sage.
Alles klar. Ja, dann Harren wir der Weine, die da kommen? Ach, sehr schönes Ende. Harren wir der Weine, die da kommen? Das nächste Mal komme ich dann auch wieder mit Spucknapf und habe dann nicht ganz so eine schwere Zunge, weil ich glaube, wenn ich öfter ausspucke, dann funktioniert das ein bisschen besser.
Bisschen besser ausgeht, aus okay, finde ich.
Geht noch. Ja, ich habe relativ wenig gesagt. Vor allen Dingen das Wort erstaunlich habe ich aus meinem Wortschatz verbannt, weil das letztes Jahr irgendwie der Running Gag war in dieser Sendung. Mein lieber Christoph, ich danke dir. Wir danken dem Chat fürs Mitmachen und gelegentliches Fragestellen. Dazu ist der Chat da. Wir laden euch alle ein, auch beim nächsten Mal dabei zu sein. Selbst wenn ihr die Weine nicht gekauft habt, nicht mitbestellt habt, nicht mittrinkt, vielleicht trinkt ihr irgendwelche andere Weine und wollt euch trotzdem in den Chat einklinken und die ein oder andere Frage stellen, weil Christoph kennt sich wirklich aus. Im Gegensatz zu mir. Dafür kann ich gut konsumieren. Genau. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen für Februar 2016.
Dankeschön. Tschüss.